ARD.
Der Sonntagsbrunch mit Stefan Bischoff und Tristan Jurisch. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Kann man das Mikro hier auch irgendwie höher stellen? Oder? Also nur so etwas?
Ja. Ist genau. So gut?
So ist gut.
Ich hoffe, es ist nicht so eine große Zumutung jetzt in so einem Studio und nicht im Wald.
Schon. Ich bin lieber im Wald. Aber es geht auch. Ich habe mir jetzt auch zwei Mikrofone geholt. Also so Ansteckmikros.
Ich habe es gesehen.
Ja, muss man bloß anwenden können. Es hat eine Weile gedauert, aber jetzt klappt's.
Schön. Hier klappt's jetzt hoffentlich auch. Pilzzeit und der Pilzedikt, der Pilzking des Netzes, ist zu Gast für die ARD-Audiothek. Da soll's klappen. Und ich gebe mir Mühe, lieber Tristan Jurisch, dass Sie bald wieder rauskommen aus dem Studio und in den Wald können. Aus dem Wald kommt dieser Sonntagsbrunch jedenfalls gedanklich, denn im Wald ist Tristan Jurisch besonders gern, nicht à la Goethe. Ich gehe im Walde so für mich hin und nichts zu suchen stand mir im Sinn. Tristan Jurisch ist immer auf der Suche. Er ist in den Pilzen, nicht nur jetzt, sondern das ganze Jahr über. Er war schon mit 17 Deutschlands jüngster Pilzexperte und ist jetzt der Pilzerklärer im Internet. Pilzfluencer sozusagen. Gibt es dieses Wort?
Ja, dieses Wort gibt es leider.
Also, wieso leider?
Naja, Influencer, Pilzfluencer, also dann schon lieber Pilzfluencer.
Pilzfluencer. Influencer klingt so nach Schminktipp.
Ja, also bin ich wirklich kein Fan von, muss ich sagen.
Und jetzt sind Sie auch noch Buchautor, in den Pilzen heißt das Buch. Und ausnahmsweise mal im Studio, Tristan Jurisch, jetzt erstmal herzlich willkommen, guten Tag.
Ja, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, und die Zumutung wegstecken, nicht im Wald sein zu können.
Ja, es geht dann gleich wieder im Wald.
Echt?
Nach dem Interview, ja.
Jeden Tag in den Wald oder wie ist das?
Naja, jetzt ist es halt ein bisschen blöd, weil es recht trocken war und jetzt auch noch heiß und somit wächst fast kein Pilz. Aber man kann trotzdem, also Baumpilz, man kann immer was finden. Und das ist ja auch das Schöne bei der Pilzsuche.
Man kann wirklich immer was finden?
Man kann immer etwas finden. Also es ist bloß jetzt mit Speisepilzen echt schwierig, weil es eben so trocken ist.
Mhm. Wie oft sind Sie so pro Woche im Wald oder pro, wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann jeden Tag oder?
Wenn ich Zeit habe, jeden Tag oder jeden zweiten Tag.
Mhm. Und wie lange dann?
Ja, das kommt drauf an. Also meistens so 2-3 Stunden und ja, manchmal auch einen ganzen Tag. Kommt drauf an, wenn ich eine Führung habe, dann bin ich meistens schon vorher im Wald, gehe meine Touren ab, also gehe die Runde ab.
Und suchen dann die Stellen, ob da Pilze stehen, damit sie den Menschen...
Naja, natürlich.
Ja, damit ich, wenn ich so eine Führung buche, dass ich so noch ein Erfolgserlebnis habe.
Dass dein Korb auch voll ist oder halb voll. Aber manchmal mache ich das auch einen Tag davor. Und im Herbst, wenn ich weiß, dass es auf jeden Fall in jedem Wald was gibt, dann gehe ich die Touren auch nicht ab.
Dann verlassen Sie sich aufs Glück.
Das hat man dann, ja.
Okay, wenn man sich auskennt, weiß man, wo man guckt, da müssen wir dann noch ein bisschen genauer drüber reden. Wenn Sie in den Wald gehen, was suchen Sie da? Nur Pilze oder?
Na, ich gehe erstmal in den Wald und gucke mal die Bäume an. Das ist ganz wichtig, weil die meisten Pilze, die es gibt, die gehen eine Symbiose ein mit verschiedenen Pflanzen, meistens eben mit Bäumen. Und da guckst du zum Beispiel in Fichtenwald, was es da für Pilze gibt, die mit einer Fichte eine Symbiose eingehen. Die meisten, die gehen ja in einen klassischen Nadelwald, in so einen klassischen Fichtenforst und suchen dort nach den Röhrling, also nach
Maronen und Steinpilzen.
Hier,
sowas wie ich.
Genau. Ja. Aber da muss man auch nochmal differenzieren. Es gibt verschiedenste Steinpilzarten. Zum Beispiel jetzt im Sommer die Sommersteinpilze, die schon ab Mai wachsen, die wachsen eben nicht da in dem Wald, wo man im Herbst die Steinpilze findet, die Fichtensteinpilze, sondern die Sommersteinpilze, die wachsen unter Eichen und Buchen, also die bevorzugen eher Laubbäume. Und das wissen eben die wenigsten, deswegen finden die dann auch keine Pilze, wo sie sich denken, ja, hier gibt's doch immer Pilze und...
Mhm. Und es passt doch jetzt gerade so.
Ja, ja.
Aber Sie gehen immer mit dem Pilzauge in den Wald. Also Sie gucken die Bäume an, es leuchtet mir ein durch die Symbiose. Sie gehen nicht einfach mal so à la Goethe und nichts zu suchen, stand mir im Sinn. So, weil Wald einfach schön ist.
Ja, das auch manchmal, aber wenn ich in einem Wald bin, dann gucke ich immer auf den Boden links und rechts, ob da irgendwas ist.
Geht gar nicht mehr anders. Es Berufskrankheit. Anders.
Ja, kann man so sagen.
Obwohl es ist nicht Ihr Beruf, die Pilze, es ist Ihr Hobby, oder?
Ja, noch nicht.
Also ich mache sich das gerade, langsam.
Ich mache das jetzt gerade zum Beruf. Also ich versuche als Content Creator zu arbeiten und dann auch mit Führung und mit Ausstellung das Ganze zu vervollständigen und irgendwann davon leben zu können, richtig.
Mhm. der Pilzfluencer, der dann berät, aber ja, das ist ein, es ist ja auch ein unglaublicher Erfolg. Sie sind 20, wenn ich das richtig, oder vielleicht noch nicht
19. In einem Monat wäre ich 20.
In einem Monat wären Sie 20. Okay, Sie sind fast 20, Sie sind noch 19. Sie haben, ich habe, glaube ich, vorhin geguckt, 160.000 irgendwas Follower bei Instagram, das gleiche nochmal bei TikTok.
Na, bei TikTok sind etwas weniger.
Etwas weniger, okay, ich habe... TikTok habe ich nicht.
Besser so, sage ich.
Okay, müssen Sie sich manchmal kneifen, ob dieses Erfolges so jung und schon so viele Menschen, die Ihnen an den Lippen hängen und was von Ihnen wollen, wissen wollen und die sich freuen. Das ist ja auch so eine so ein positiv besetztes Feld.
Ja, ich hätte es eben gar nicht gedacht. Also als ich angefangen habe mit Instagram oder ich habe glaube mit TikTok angefangen vor 2 Jahren und dann ging das 3., 4. Video schon viral und dann habe ich halt immer weitergemacht. Ich habe es so einfach wie möglich gehalten. Ich bin einfach in den Wald gegangen, habe das gemacht, was ich immer mache und habe mich dann eben mal gefilmt. Am Anfang war es noch komisch, aber das ging dann ganz schnell weg, weil ich habe einfach über die Pilze geredet, so wie ich das auch mit meinem Vater gemacht habe, als ich mit ihm dann als Kind immer unterwegs war im Wald. Und dann habe ich mit Instagram auch angefangen, Instagram Reels, und das ging noch schneller. Und das war schon echt Wahnsinn, muss ich sagen.
Und dann haben Sie, weil Sie gemerkt haben, die Leute wollen das, das hat Sie selber überrascht.
Ja, na, ich dachte, das ist so Nischen-Content und ich hatte halt keine Ahnung von Social Media. Und also ich konnte mir das echt nicht vorstellen, dass so viele Leute da dranbleiben und das so fesselt, wirklich. Mhm. Also auch die mit Pilzen überhaupt ja gar nichts am Hut haben.
Ich habe schon viel gelernt auf diese Weise und ich bin jetzt schon nicht mehr nur der Maronen- und der Steinpilzsucher.
Ja, und das ist ja auch das, was es macht.
Auch glücklich, weil man findet einfach mehr, weil man nicht so ewig suchen muss.
Ja, die ganzen Lamellenpilze, die ganzen Täublinge, steht ja, also im Herbst, da steht der Wald voll mit den ganzen bunten Pilzen, sagt man mal so.
Bunte Pilze, die ich niemals genommen hätte, wenn Tristan Jurisch mir nicht gesagt
hätte. Viele davon kann man essen und die schmecken auch richtig top.
Und Sie haben jetzt gerade erzählt, dass Sie das überrascht hat. Sie haben jetzt ein Buch geschrieben, das Ende Juli erschienen ist. Ist jetzt gerade ganz frisch, heißt In den Pilzen. Und ich finde, es hat auch noch das so ein echtes Bestseller-Potenzial, weil es so schön geschrieben ist. Wie ist das passiert, dass Sie mit 20 oder ja, Sie haben ja mit 19 angefangen zu schreiben? Ein Buch zu schreiben, wo es ja auch ein bisschen um Sie geht, nicht nur um Pilze, aber natürlich im Wesentlichen um Pilze, klar.
Ja, also ich wurde vom Verlag angeschrieben, von dem Gutkind Verlag und dann dachte ich mal, ja cool, ein Pilzbuch schreiben, also was gibt's Schöneres?
Ja.
Und da dachte ich mir aber, ich will jetzt nicht so ein klassisches Pilzbuch machen, wo halt einfach nur die ganzen 300, 400 Arten abgebildet sind. Und da kurz was dazu steht, weil das gibt's halt schon massenhaft auf dem Markt. Mhm. Und da habe ich einfach gesagt, ja, ich erzähle von meinen Geschichten so ein bisschen, was ich da so erlebt habe mit Pilzen, mit anderen Pilzfreunden, wie ich zum Beispiel überhaupt meinen Pilzberater kennengelernt habe. Das ist ja auch eine coole Geschichte gewesen.
Ja.
Das war einfach im Winter, beim Winterpilze sammeln. Ich habe davor noch nie jemanden im Winter mit einem Korb durch den Wald sehen. Also,
aber Sie waren da auch auf der Jagd nach Pilzen.
Natürlich.
Im Winter.
Ich war mit meiner Oma.
Und Sie waren und 11 so, oder irgendwie sowas.
Ja, ja, 11 glaube ich, genau. Und da sind wir so einen Weg hochgelaufen und dann rechts so ganz kleiner Weg. Dort geht eigentlich auch keiner lang und ist eine Menge Totholz. Und da kam einfach so ein alter Hase aus dem Gebüsch mit einem Pilzkorb. Und der war auch schon gefüllt, der Korb. Und ja, das war krass. Aber ich habe dann sogar noch was gefunden, also nach ihm. Ich bin denselben Weg, dann, wo er rauskam, dort auch lang und hat dann auch ein paar Austernseitlinge und Sandfußrüblinge.
Sie sind rein und er ist raus?
Genau.
Und
beide sind dann mit vollem Korb nach
und
Hause.
Und hat der sich gefragt, was will dieser Bursche hier? Der hat wahrscheinlich gedacht, okay, der ist die Oma hat ihn gezwungen zum Spazierengehen.
Ja.
Und die Oma will jetzt Pilze sammeln.
Ja, er war natürlich auch ganz erstaunt, so, weil auch mit Korb. Meiner war etwas kleiner als seiner.
Sie waren ja auch kleiner.
Ich war auch kleiner, ja, das hat ja nichts zu sagen. Je kleiner man ist, desto mehr Pilze sieht man auch.
Die Entfernung ist nicht so groß.
Ja, exakt. Na, aber jedenfalls im Winter Pilze sammeln, das ist was ganz Feines. Und da muss man auch den Blick ein bisschen woanders haben. Also nicht auf dem Boden, weil die Pilze im Winter, die wachsen. Also ich kenne eigentlich keinen, der direkt auf dem Boden wächst. Das sind alles Holzzersetzer. Also die wachsen dann an toten Baumstämmen von Laubholz.
Und dann gibt es Pilze, die man von diesen Baumstämmen wegnehmen kann. Wo ich ja denken würde, ein Pilz vom Baumstamm? Mhm. Giftig.
Nein.
Also oder hart oder sowas.
Bestes Beispiel, der Austernseitling.
Ja.
Kennt man auch von den Läden.
Ja.
Da gibt es die auch. Und das ist die gezüchtete Variante, die Austernpilze. Und der Austernseitling, der wild wächst, der braucht eben so einen Frostreiz, damit er überhaupt erstmal fruktifizieren kann.
Mhm. Fruktifizieren heißt also so ein Fruchtkörper
ausbildet, genau. Ja. Und das Myzel, also der eigentliche Pilz, braucht diesen Anreiz, diesen Kältereiz.
Mhm. Muss mal gefroren haben und dann wächst der. Und dann geht Tristan Jurisch los und findet die Pilze, die wir alle gar nicht
die
nehmen
keiner
würden.
Findet.
Die keiner findet, die keiner sucht. Wahrscheinlich finden die sich dann gar nicht so schwer. So Baumpilze habe ich schon viele gesehen, aber immer gedacht, um Gottes Willen.
Ja, aber unterm Schnee zum Beispiel, das ist nochmal die Königsdisziplin. Unterm Schnee Pilze finden.
Und dann nimmt man die Handschuhe mit und
Handschuhe. Oder mit dem Messer, mit dem Pinsel, das eignet sich. Also wenn du irgendeine kleine Erhebung, also ich gehe jetzt auch nicht bei 30 cm Schnee auf Pilzsuche, aber wann haben wir denn mal 30 cm? Mhm. Aber wenn so eine ganz leichte Schneedecke ist, dann siehst du ja auf den Baumstämmen schon so kleine Erhebungen und dann kannst du einfach ein Schneebisschen mit einem Pinsel vom Pilzmesser wegpinseln und dann siehst du dann dort die Pilze.
Und diese Begegnung mit dem Menschen, mit dem älteren Herrn, mit seinem vollen Korb, war das für Sie ja offenkundig nicht die erste Begegnung mit der Pilzleidenschaft, aber dann doch irgendwie entscheidend?
Ja, das war entscheidend. Also er hat mir dann gleich seine Visitenkarte gegeben.
Aha. Da im Wald?
Da im Wald.
Genau. Hat er sich, was haben Sie ihm erzählt?
Naja, das Ding ist, er hatte einen Pilz im Korb, den er gar nicht kannte. Den hat er mitgenommen zum Bestimmen.
Mhm.
Und ich habe aber sofort gesagt, ja, jetzt warte mal, das hier ist der Winterhelmling.
Der Winterhelmling.
Oh, das ist eigentlich eine recht häufige Art, die auch da in dem Wald sehr häufig vorkommt und teilweise richtig massenhaft.
Ja.
Ist aber eine ungenießbare Art. Aber er wusste halt nicht, was es für ein Pilz ist.
Aber Sie wussten es und haben gesagt, der Winterhelmling, den können Sie nicht essen, guter Mann.
Genau, so in dem Sinne. Und ja, das fand er halt schon erstaunlich, dass ihm jemand mit 11 dann sowas sagt oder dass man generell so ein Wissen hat.
Und dann hat er Sie gesucht oder haben Sie ihn gesucht?
Ja, ich bin dann zu ihm hin. Also stand ja die Adresse auf der Visitenkarte, da stand ich dann vor seiner Tür und dann haben wir auch direkt, das war im Herbst schon, dann haben wir eine Woche später, glaube ich, schon die erste Pilzausstellung zusammen gemacht. Also wir sind sammeln gegangen und da hatten wir auch, ich glaube, 72 oder 75 Arten gefunden. Und davon konnte ich auch die meisten bestimmen mit ihm.
Irgendwie so mit 1,50 oder so.
Ja, exakt. Ja. Da bin ich dann mit ihm los und dann stand ich dort auch bei der Ausstellung. Das war natürlich alles komplett ungewohnt und da waren ein Haufen Menschen. Und dann die ganzen Pilze. Ich hatte auch keine Ahnung, wie man die dort trapiert. Er hat ja seine ganzen Vorstellungen gehabt. Er hatte auch Riesenerfahrung und ja, hat mich da mitgenommen und da bin ich auch sehr dankbar für.
Und dieser Mann war ein Pilzberater und der konnte
der
damit leben.
Pilzberater, ja. Er hat auch die Prüfung gemacht.
Ja, und der konnte damit leben, dass der kleine Bursche mehr weiß als er. Das ist ja auch manche sind ja dann so in ihrer Eitelkeit gekränkt und.
Nein, das ist ein
vorlauter Bengel.
Mensch.
Ja, nee. Und Ihre Oma ist die Sie da auf diesen Pilzpfad gebracht hat? Sie waren mit der Oma, haben Sie gesagt, im Wald?
Nee, das ist nicht meine Oma gewesen. Also meine Oma hat auch etwas Ahnung von Pilzen, aber das Pilzwissen und die Pilzbegeisterung habe ich von meinem Vater.
Mhm. Der ist mit Ihnen in den Wald gegangen?
Der ist mit mir in den Wald gegangen.
Und hat Pilze erklärt?
Er hatte Zeit, ich hatte Zeit. Ich war auch nicht im Kindergarten die ersten Jahre. Also ich war das letzte Jahr mit 5, also bevor die Schule losgeht, war ich im Kindergarten.
Aha.
Und davor war ich immer im Wald mit meinem Vater.
Hat er nicht gearbeitet?
Na, er hatte da, also so einen Nebenjob als Kantor und hatte da in der Zeit wirklich auch
viel Zeit.
Ja, Lust und Zeit.
Das ist ja großartig. Ja. Großartige Kindheit im Wald mit Eltern, die Zeit haben und nicht dauernd durch die Gegend
düsen. Das Ding ist, ich weiß bloß nicht mehr so viel davon. Also ich vergesse sehr viele Sachen, deswegen.
Aber das mit den Pilzen haben Sie ja offenbar nicht vergessen.
Nee.
Schon damals nicht vergessen.
Nein.
Und haben sich das eingeprägt. Können Sie sich erinnern an irgendeinen Moment oder an irgendwas, was Sie daran so begeistert hat? Das ist ja wirklich ein wenn ich jetzt normal sage, ist das eine ganz doofe Formulierung. Es ist was ganz Seltenes, dass sich ein so kleines Kind für sowas begeistert. Ansonsten zockt man irgend gerne was oder man spielt Fußball oder was weiß ich. Fußball spielen Sie auch noch? Fußball spiele ich auch, ja.
Nur mal gesagt zu haben.
Ja.
Aber ja, ich weiß nicht, was es war. Also ich denke mal, als Kind, wenn die Eltern was vorleben und was zeigen, dann kann man sich ganz schnell dafür begeistern. Egal, was es ist. Und gerade, also ich war dann im Wald und ich habe dann so die ganzen Pilze gesehen und Stück für Stück habe ich immer mehr Pilze gefunden und ich habe auch dieselben Arten dann ja wieder gefunden und dann prägt man sich das ein.
Und dann gab es bei Ihrem Vater zu Hause Pilzbücher, wo Sie geguckt
haben? Ja, genau. Er hatte viele oder hat immer noch viele Pilzbücher, ganzes Regal voll. Und wenn wir zu Hause waren, habe ich teilweise die Pilze genommen und habe stundenlang in dieses Pilzbuch geschaut und habe dann raus...
Konnten ja wahrscheinlich gerade erst lesen, so richtig.
Ja, ich konnte tatsächlich schon recht früh lesen, also mit 4 konnte ich schon
Okay, das macht es dann leichter.
Ja.
Aber diese Pilznamen sind ja gern mal etwas umständlich.
Ja, das sind teilweise Zungenbrecher dabei. Mhm. Aber dann habe ich mir auch noch die wissenschaftlichen Namen angeguckt und irgendwie, also einen Namen konnte ich mir dann immer merken, entweder den deutschen oder den wissenschaftlichen.
Sie konnten dann als Kind schon lateinische Namen, hatten das kleine Latinum in Pilze schon drauf.
Ja, aber halt nur, was Pilze angeht.
Und hat sich da mal jemand Sorgen gemacht, also so nach dem Motto, also normal ist das nicht, der kleine Christian, der
da gibt's immer Leute, klar, aber ich habe das eigentlich nicht so mitbekommen, also die meisten waren einfach nur begeistert und erstaunt, wie man so ein Wissen haben kann. Und natürlich waren viele erstmal skeptisch, als ich Leuten zum Beispiel bei einem Waldspaziergang, ich habe dann Leute getroffen im Herbst, die hatten einen Korb oder hatten auch irgendwelche Plastiktüten dabei und da waren halt ein Haufen alte, matschige Maronen und Steinpilze drin und eventuell auch Gallenröhrlinge. Und ja, solche Leute, die lassen sich dann auch nichts sagen. Na, wenn ich dann mit 7 Jahren da ankomme und sage, ja, die können sie nicht mehr essen oder die sind sowieso bitter, die Gallenröhrlinge, das sind gar keine Steinpilze, dann sagen die erstmal, ja, was willst du jetzt von mir? Da musste erstmal immer mein Vater sagen, ja, das stimmt so, ich kenne mich auch aus und dann war das alles plötzlich wieder eine andere Sache. Und das hat sich dann aber gelegt, als ich die Prüfung gemacht habe, wenn man was hat, dann wird man dann auch plötzlich ganz anders wahrgenommen und anerkannt, das ist komplett komisch, aber...
Sie haben dann so einen Zettel mit, so quasi einen Ausweis. Ich bin Tristan. Sie sehen ja auch jetzt noch sehr jung aus.
Ich habe einen richtigen Ausweis als Pilzsachverständiger.
Den konnten Sie dann vorzeigen, wenn...
Den kann ich immer vorzeigen.
Was ist schlecht an der nicht mehr ganz frischen Marone? Frage ich jetzt aus purem Eigeninteresse, wenn ich so gar nichts finde und dann steht da eine und ich weiß, sie sieht jetzt nicht mehr ganz frisch aus, aber naja... Nehmen Sie dann mit, damit ich wenigstens was in meinem Korb habe.
Naja, die Marone ist ja ein richtig guter Speisepilz. Aber alle Pilze, die jung sind, die essbar sind, die kann man essen. Aber wenn die dann älter werden, die bestehen ja aus viel Eiweiß, eigentlich nur aus Eiweiß und Wasser. Und das Eiweiß zersetzt sich. Und das ist dann quasi wie, wenn du alten Fisch oder altes Fleisch isst. Es ist halt nicht so gut für deinen Magen, sage ich mal so. Und du kannst dort eine richtige... Lebensmittelvergiftung bekommen. Eine sekundäre Pilzvergiftung, so nennt man das.
Die sind zwar eigentlich gesund, aber weil sie alt sind, sind sie schon nicht mehr gesund.
Genau.
Und da hilft auch lange Braten. Ich habe dann
da
mal gedacht,
lange Braten
ich brate das dann ganz lange. Und dann
Nein, auf keinen Fall. Und das schmeckt ja dann auch nicht mehr. Also meistens, also gerade bei den Röhrlingen, die werden dann matschig, schwammig.
Genau.
Und dann gibt es auch noch Leute, die schneiden dann den Schwamm weg, weil sie denken, ja, okay, der ist halt alt, aber der Schwamm ist so richtig matschig, den mache ich ab und dann geht das schon.
Und?
Nee, lasst die Pilze einfach stehen. Ihr tut euch damit nichts Gutes. Es geht vielleicht 20 Mal gut und dann irgendwann ist der Tag gekommen.
Okay, schon was gelernt von Tristan Jurisch. Und glücklicherweise habe ich es noch nicht, ist mir noch nicht passiert, aber ich habe das schon häufiger gemacht, weil ich bin seit, als ich noch nur Steinpilze und Maronen nahm, war ich jetzt nicht so der große, glückliche Pilzfinder. Irgendwas habe ich immer falsch gemacht.
Ja, und genau deswegen muss man dann sein Repertoire erweitern.
Ja, das hilft wirklich.
Pilze suchen.
Ja, ich traue mich jetzt gar nicht zu sagen, was ich sonst immer gerne noch nehme. Nee, das behalte ich für mich. Ich will nicht, dass ihr...
Na, sag ruhig. Das will ich jetzt wissen.
Boviste und Reizker.
Ja, das sind doch tolle Pilze.
Also ja, aber die sehen doch die ganz gefährlich aus.
Ja, Reizker, also ich finde, die sehen sehr schön aus. Gerade wenn die Milch rauskommt, diese orangene, karottenfarbene Milch.
Ja, aber doch irgendwie schon gefährlich, oder? Ich habe die auch gesehen schon und habe immer gedacht, die kann man doch niemals essen, wenn mir nicht mal eine ältere Frau und Tristan Jurisch erklärt hätten, geht so.
Ja, und das ist auch ein Pilz, der ist sehr einfach zu erkennen.
Genau. Und leicht zu finden.
Und leicht zu finden.
Ja.
Also die Fichtenreizker zumindest.
Ja. Dann gibt es noch irgendwelche anderen, die nicht unter der Fichte wachsen, nicht unter dem klassischen Fichtenforst.
Dann gibt es noch die Kiefernreizker, die Edelreizker. Das sind die besten Reizker, die es gibt.
Okay, da braucht man aber eine Kiefer dazu.
Da braucht man einen Kiefer. Die gehen nur mit der Kiefer in der Lebensgemeinschaft ein.
Und da ich in der Oberlausitz wohne, gibt es da nicht so viele Kiefern, wegen nicht so sandig der Boden.
Hm. Ja. Bei mir. Aber hier gibt es viele Kiefern.
Ja, hier um Dresden drumherum. Ja.
In den Heiden. Das ist ja in der Kiefer. Heide.
Wenn Sie in den Wald gehen, gehen Sie da immer an die gleiche Stelle, immer in Ihren Wald von zu Hause oder nehmen Sie sich das Rad und fahren irgendwo weiter weg?
Ja, ich nehme das Rad oder fahre mit dem Zug. Und klar geht man da an die Stellen, die man kennt, wo man weiß, weil viele Pilze sind ja standorttreu. Das heißt, die kommen eigentlich ganz zuverlässig, wenn die Witterung stimmt, am selben Ort dann wieder, jedes Jahr. Und deswegen kommt es manchmal zu kurz. Eigentlich müsste man viel, viel mehr neue Stellen irgendwie absuchen. Auch zu den Zeiten, wo es Pilze im Wald gibt. Aber ja, manchmal hat man da auch einfach keine Zeit dazu. Da will man die Spots abgrasen, wo man halt sicher weiß, dass es dort was gibt.
Mhm. Weil man, auch Tristan Jurisch braucht man einen Erfolg.
Ja, allerdings. Also wenn ich ohne Pilze aus dem Wald gehe, dann ist schon ein bisschen Arsch, sage ich mal so.
Echt? Sommers wie Winters?
Ja. Gerade im Winter. Das ist natürlich dann sehr frustrierend, wenn du dann dort deine zwei Stellen bloß hast. Und dort ist einfach nichts. Es stimmt alles. Es ist mild, also auch im Winter. Die Pilze, die brauchen milde Temperaturen. Zwar erst Frost, aber dann mild, dass die wachsen können. Und dort an diesem Baum, wo massenhaft Austernseitlinge und Samtfußrüblinge wachsen, da wächst dann plötzlich nichts und du bist eine Stunde unterwegs gewesen, nur um dorthin zu kommen. Und dann musst du halt einfach wieder fahren. Das ist dann schon ein bisschen frustrierend.
Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja. Das will man überhaupt nicht. Also ich wäre ja im Winter auch nicht nach dem, wie heißt er? Austernseitling?
Austernseitling.
Austernseitling kennt man ja aus dem Laden, aber ja so. Aber wenn Sie machen ja auch Pilzführung, Sie bieten die an, kann man buchen in der Gruppe oder auch in kleinerer Gruppe, dann zeigen Sie ja quasi allen Menschen Ihre Pilzfleckel. Also einen geheimen Tristan-Jurisch-Spot gibt es nicht mehr.
Ja, es gibt schon noch ein paar Spots, die ich noch keinem gezeigt habe. Aber bei den Pilzführungen ist es natürlich so eine Sache. Ich laufe da durch den Wald mit den Leuten und ich drehe dann aber immer noch so ein paar Runden und die können sich das sowieso nicht merken, wo irgendein Pilz stand. Die sind komplett überfordert. So eine Reizüberflutung mit den ganzen Pilzen, die da finden. In der Regel ist das bei mir so, bei meinen Führungen, dass wir auch sehr viel finden, zumindest im Herbst.
Das ist eine gute Strategie. Einfach.
Ja, genau.
Überwältigungsstrategie. Einfach rums.
Aber es gibt natürlich immer welche, die sich das dann merken wollen und dann erster sein wollen an den Stellen. Deswegen, ich kenne keinen Pilzberater, der wirklich seine geheimsten Stellen mit den seltensten Pilzarten da irgendwie bekannt gibt.
Das Pilzfleckel, das ist ja was so Geheimnisvolles, ja. Kenne ich auch so, dass Menschen bei mir aus dem Dorf, die dann die Steinpilze bergeweise aus dem Wald tragen und wir treffen uns im Wald und ich habe nichts und die kommen mit vollen Körben raus. Ich denke mal, wo waren die? Sie sagen es mir aber nicht. Nee. Aber sie kommen immer mit irgendwas raus. Ich will nochmal auf den Ursprung meiner Fragerei zurück, ob Sie sich erinnern können, was genau Sie so fasziniert hat. Als kleines Kind, Sie waren da mit und dann kann man ja auch sagen, okay, der Vater schleppt mich in den Wald, ja.
Ja, einfach die Vielfalt der Pilzarten und eben das Bunte. Und dann, dass die Pilze alle unterschiedlich schmecken, das hat mich auch fasziniert. Also das, sage ich mal, so ein Frauentäubling ganz anders von der Konsistenz ist als ein Birkenpilz. Oder auch die Farbe, zum Beispiel Rotkappen, das sind auch beliebte Speisepilze und die verfärben sich einfach in der Pfanne schwarz.
Ja. Ja.
Und so dieses ganze, ja, diese Verfärbung und dieses, auch Pilze im Anschnitt, Hexenröhrlinge zum Beispiel, die sehen so toll aus, die haben so richtig einen samtigen braunen Hut und rote Röhren. Und wenn du die anschneidest oder aufschneidest, dann verfärben die sich binnen 2-3 Sekunden einfach richtig blau.
War für mich immer das Zeichen, oh Gott, das ist bestimmt ganz gefährlich, der sieht so gefährlich aus.
Ja.
Ich habe den schon oft in der Hand gehabt und habe immer gedacht, was für ein schöner Pilz, leider kann ich den nicht essen, weil er sagt mir ja auch allein schon, er ist ja wirklich rot und dann...
Ja, und der Name, das ist natürlich auch, ich bin überhaupt kein Freund von den meisten deutschen Namen, weil Hexenröhrling, okay, flockenstielig, das ist noch... Ist noch okay, das ist ja ein gutes Merkmal auch, die Flocken am Stiel. Aber Hexenröhrling, ich weiß nicht, warum man den so bezeichnen muss. Also
es assoziiert einfach sofort gefährlich.
Naja, genau.
Schwierig.
Und das ist das Problem.
Nimm es nicht. Ja. Die schönen Namen, das steht auf meiner Stichwortliste auch noch drauf, weil es gibt so viele lustige Pilznamen. Schleimchen, Klapperschwamm, Schneckling, Wulstling, rüttelnder Wüstling, Säufernase.
Rüttelnder Wüstling?
Rüttelnder
Wulstling, das ist der Perlpilz.
Das kann sein, dass ich jetzt noch Wüstling draus gemacht habe. Wulstling, es kann sein, dass es so gewesen ist. Was sind für Sie so schöne, lustige Namen? Pilznamen?
Ja, der warzige Drüßling. Das ist auch ein schöner Name, finde ich.
Warziger Drüßling. Essbar oder nicht?
Der sieht doch sehr schön aus. Nee, der ist ungenießbar. Das ist halt einfach so eine glibbrige Masse. Also so schon ein bisschen fester, also so Weingummi-Konsistenz. Und der wächst auch im Spätherbst bis Frühling, wenn es sehr feucht ist an Holz. Also richtig unscheinbar. So ein bisschen wie ein Gehirn, also gehirnartig gewunden. Es ist nicht giftig und jetzt auch nicht unbedingt essbar. Also man könnte den essen, aber es ist halt geschmacklos.
Das finde ich in Ihrem Buch sehr schön, kann ich gleich mal sagen. Es lohnt sich. Es gibt da so Kategorien. So, das erste Pilzkapitel ist ein Kapitel für Menschen wie mich mit völlig ungefährlichen Pilzen, die man aber wahrscheinlich als Maronen- und Steinpilz-orientierter Mensch niemals nehmen würde, weil sie sehen irgendwie komisch aus oder sonst was. Aber Sie sagen, man kann sie nicht verwechseln und da gibt's ja jede Menge davon. Ist unsere Vorstellung, dass so ganz viele Pilze giftig sind, falsch?
Ja, also man muss erstmal dazu sagen, es ist nicht schlecht, Vorsicht zu haben. Und Respekt vor Pilzen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das ist ein bisschen zu viel, das ist überhand genommen, weil es gibt sehr, sehr viele essbare Pilze. Und wenn du einen Pilz anfasst, egal ob der tödlich giftig oder ein richtig guter Speisepilz ist, es passiert nichts. Also es gibt keine kontaktgiftigen Pilze. Und daher finde ich, man sollte viel mehr mit den ganzen Sinnen arbeiten. Also man sollte einen Pilz anfassen zur Bestimmung. Man muss dran riechen und eventuell sogar Kostproben im Wald machen. Das kann man zum Beispiel bei den Russula, so bei den Täublingen machen, dass man da kostet. Und so erkennt man die Gattung auch. Wenn die nämlich mild schmecken, dann sind die essbar. Und wenn die bitter oder scharf sind, dann sind die ungenießbar bis leicht giftig.
Und dann schneide ich mir so ein Stückchen ab und kaue das einfach so pur da im Wald.
Ein Stückchen ab und genau. Und
kauen. Vom Stiel oder von der Kappe? Stück.
Ja, das kann man machen, wie man will. Also ich mache es immer vom Stiel. Bei den Täublingen ist es so, dass manche im Stiel mild sind und in den Lamellen so eine leichte Schärfe ist. Aber in der Regel sind die überall dann entweder mild oder scharf oder bitter. Aber das ist auch ganz wichtig noch zu sagen, dass man das nur bei Täublingen machen kann. Nicht bei anderen Pilzen. Du kannst jetzt nicht sagen, du beißt mal von irgendeinem Knollenblätterpilz ab, vom gelben, vom grünen. Naja, es gibt auch essbare Knollenblätterpilze und du kannst nicht daran erkennen, wenn die mild schmecken, ob die essbar sind, weil das ist bei denen ganz anders. Das ist wirklich nur für die Gattung der Täublinge. Du kannst aber auch beim grünblättrigen Schwefelkopf, da kannst du die Kostprobe auch machen, der ist giftig und den erkennst du aber am Geschmack. Der schmeckt nämlich sofort bitter.
Aber von der Kostprobe vergifte ich mich noch nicht.
Nein. Wenn du die Kostprobe ausspuckst.
Ach so, nicht
das
runterschlucken.
Das ist ganz wichtig, nicht runterschlucken.
Und ich habe das schon mal gehört, dass man vielleicht auch kosten soll und habe mich das immer nicht so richtig getraut, weil ich immer gedacht habe, dann falle ich da im Wald um und bumm und bin mausetot und das will ich nicht. Ich habe dann immer so vorsichtig dran geleckt. Reicht das auch?
Naja, das kann man machen bei Steinpilzen.
Um sie von dem Bitterpilz zu
löschen. Genau, Bitterpilz. Ja. Und der ist halt Gallebitter, deswegen heißt es auch Gallenröhrling. Und da reicht das auch manchmal einfach nur dran zu lecken.
Hm.
Aber es gibt ja auch Leute, die nehmen das. Ich hatte das auch auf den Touren. Ich hatte dann Gallenröhrlinge, da waren ein Fleck, da waren so viele Gallenröhrlinge. Und dann habe ich einfach gesagt, hier, wir nehmen jetzt mal den einen raus. Und dann kostet ihr einfach mal. Und es gab ungelogen 3-4 Leute, die gesagt haben, ja, schmeckt ganz normal, schmeckt nach nichts. Die haben einfach diese Bitterkeit, dann habe ich auch mal von dem Pilz gekostet, weil manchmal ist es ja auch unterschiedlich von Pilz zu Pilz. Und der war so extrem bitter und die haben es einfach nicht...
Die haben es nicht geschmeckt?
Geschmeckt. Aha. Also ich weiß nicht, wie viel Bier die täglich trinken, aber die haben es einfach nicht geschmeckt.
Aber dann macht es ja wahrscheinlich auch nichts, dann können die Menschen ja dann auch mit den Speinpilzen zusammen braten und dann schmeckt ihnen das dann vielleicht auch.
Ja, können sie machen.
Ich habe mir
machen
schon mal
auch manche.
Ich habe mir schon mal eine auf diese Weise verhunzt. Ich habe das gebraten und dann war halt so ein Bitterpilz dabei, den ich für einfach gut hielt. Und ich schmeck's noch. Also ich musste es wegwerfen. Das hat mich schon sehr geärgert, weil da waren noch mehr Steinpilze dabei, wirkliche. Meine ich jedenfalls.
Ja, deswegen gibt es aber auch andere Merkmale, wo man den Gallenröhrling unterscheiden kann. Zum Beispiel das rosa, also Futter, sagen die meisten immer, die rosa Röhren, also die haben so einen rosa Stich drin. Das ist eigentlich das beste Merkmal.
Hm. Gibt es irgendwelche Faustregeln, mit denen ich in den Wald gehe als nicht Tristan Jurisch? Sie sind auf einer anderen Ebene unterwegs. Ja. Also ich, Normalo, um einerseits was zu finden und nicht alles stehen zu lassen, was man wunderbar essen könnte. Und andererseits aber jetzt auch nicht, bumm, umzufallen.
Naja, also es gibt keine, also bis auf die Täublinge mit dem Kosten, was ich schon erklärt habe, gibt es keine Faustregel so richtig, dass man Essbare von Giftigen unterscheidet.
Das macht es jetzt nicht leichter.
Nee, es ist auch nicht leicht. Also deswegen...
Wenn's wenn es leicht wäre, bräuchte man ja Tristan Jurisch nicht.
Naja, klar, wenn du Anfänger bist oder wenn es gute Apps gäbe, die halt Pilze zu 100% sicher bestimmen könnten, dann bräuchte es eigentlich ja auch gar keine Pilzsachverständigen.
Aber gibt es nicht Apps?
Es gibt viele Apps, ja. Aber bei Pflanzen, bei Tieren geht das alles viel genauer als bei Pilzen.
Denn weil es gibt viele so Pilze, die sehen
so ähnlich aus und auch von der Farbgebung unterschiedlich, dass jetzt eine App, die nur anhand eines Bildes oder auch mehreren Bildern nicht immer unterscheiden kann. Bestes Beispiel ist das Stockschwämmchen und der Gifthäubling. Der Gifthäubling ist tödlich giftig.
Tödlich giftig.
Und sieht eigentlich genauso aus oder kann genauso aussehen wie ein Stockschwämmchen. Und Stockschwämmchen ist ein richtig guter Speisepilz.
Das sind diese kleinen gelben Dinger.
Ja.
Die habe ich auch noch nie genommen.
Klein, gelb, orange, braun.
Ja.
Die wachsen immer auch so an Holz, also, an Stümpfen und auch in Massen, also in Büscheln.
So in Büscheln so.
Ja.
Die sehen sehr süß aus.
Die sind auch süß.
Aber, und wie unterscheide ich sie denn dann?
Es gibt ein Merkmal, ein einziges, und das ist der Stiel. Also du musst die Stockschwämmchen, das ist halt auch ein bisschen belastend, wenn du dort eine richtige Kolonie von denen hast und du musst wirklich jeden einzeln abmachen und überprüfen, ob es einer ist. Also der Stiel vom Stockschwämmchen hat Schuppen, also hat so kleine Schüppchen und der Gifthäubling, der hat keine Schüppchen. Der ist manchmal auch so etwas silbrig überfasert, aber es muss nicht immer sein.
Und die wachsen dann auch durcheinander?
Also in manchen Pilzbüchern steht, dass der Gifthäubling, der wurde auch noch Nadelholzhäubling genannt, was aber komplett falsch ist, denn der Nadelholzhäubling wächst nicht, wie man früher gedacht hat, nur auf Nadelholz, sondern wächst mittlerweile eigentlich auch genauso häufig auf Laubholz. Und ich habe den schon einmal inmitten von einem Stockschwämmchenpulk gesehen und hatte den schon fast im Korb. Also ich hatte den schon in der Hand und das war so die erste Begegnung, wo ich mir dachte, so jetzt reicht's. Also jetzt muss ich mir echt jeden Einzelnen angucken.
Tristan Jurisch hat einen gefährlichen Beruf. Offenkundig.
Ja,
also für mich
geht immer um Leben und Tod.
Wenn man in den Wald geht, geht es um Leben und Tod.
Ja, wenn man aus dem Wald rauskommt mit Pilzen, ja.
Ja, so rum, ja. Also für mich wäre das ja jetzt das klare Signal, Finger weg vom Stockschwämmchen. Ich habe jetzt gerade gedacht, Sie erklären mir das so, dass ich diese süßen Pilze nehme. Aber da hätte ich jetzt doch zu viel Angst.
Ja, besser nicht. Es gibt sogar auch Pilzberater, die geben denen in der Beratung nicht frei. Einfach aufgrund der hohen Gefahr.
Hm. Machen Sie noch so die ganz klassische Beratung? Also
ja.
Kenne das so aus dem Dorf, da gibt es so ein Schild an der Haustür.
Genau, habe ich auch. Ich habe auch so ein Holzschild, da steht drauf, Pilzberatung. Aha. Mit einem Pfeil zu meinem Haus.
Und dann von Sonnabend von 10 bis?
Nee, ich habe keine Sprechstunden, keine Öffnungszeiten. Die Leute sollen einfach kommen, wenn ich da bin, dann bin ich da, wenn nicht.
Vielleicht.
Am besten ist, man ruft mich einfach vorher an und dann mache ich auch was möglich.
Aber Sie machen das auch noch so richtig so analog. Sie sind nicht nur der Pilzberater im Internet, der Pilzedikt, sondern...
Nee, ich mache das auch noch vor Ort. Also die können zu mir kommen mit ihrem Korb. Und das ist auch, also das mache ich viel lieber als im Internet irgendwelche Beratungen. Weil da sehe ich die Pilze auch und da sehe ich, was die Leute gesammelt haben und kann die Pilze auch anfassen und denen das gleich vor Ort erklären anhand den Merkmalen.
Sie selber, interessieren Sie sich mehrheitlich für die Essbaren oder auch für alle Pilze, weil Pilze so bunt sind, so vielfältig?
Ja, schon mehr die Essbaren. Aber mittlerweile hat sich das auch ein bisschen so gelegt. Ich versuche immer, also ich nehme es eigentlich jedes Jahr vor, mehr so an unbekannte Pilzarten ranzutreten und gerade auch an kleine Pilze, die man einfach in der Masse dann quasi übersieht oder auch einfach stehen lässt und nicht viel damit anfangen kann, weil man weiß, dass die sowieso entweder giftverdächtig oder ungenießbar sind. Aber ja, da gibt es verschiedenste Gattungen, wo man da sich richtig einarbeiten müsste, um dann die genaue Art zu bestimmen. Und teilweise auch mit Mikroskop. Ich habe auch ein Mikroskop, aber das hat schon eine sehr dicke Staubschicht angesetzt. Deswegen.
Da würde man dann die Sporen untersuchen mit dem Mikroskop?
Da untersucht man die Sporen, genau. Mhm. Also die Sporenform, wie die angeordnet sind. Und ja, aber da.
Aber ich merke, Sie haben ganz viel Ahnung. Sie haben schon seit Kindesalter an ganz viel Wissen in sich reingesaugt. Aber es gibt immer noch neue Dinge. Es gibt immer noch Überraschungen für
ja.
Sie.
Ja. Also es gibt keinen Mykologe, der alle Pilze kennt.
Also auch nicht, na klar, weil die Welt ist riesig und es gibt überall Pilze und sie sind noch nicht überall gewesen, aber auch nicht bei Ihnen in dem Wäldchen, wo Sie so meistens sind?
Na, da kenne ich schon die meisten Pilze, aber auch da gibt es immer wieder neue
Sachen. Gibt es noch Überraschungen?
Immer wieder, ja.
Ja. Und ändert sich das jetzt? Wir haben ja durch den Borkenkäferbefall ja ganz viele Fichtenforste verloren. Die Landschaft verändert sich, nehme ich wahr.
Ja, weil das ist schön, endlich. Also natürlich ist es für einen Moment ist es scheiße, weil die ganzen Pilze, die mit der Fichte und mit diesen ganzen Monokulturen da eine Symbiose eingehen, die leiden natürlich drunter, die sind dann auch weg. Aber es kommen ja neue Pilze
mehr,
wieder.
Ja. Kommen dann neue.
Genau.
Aber es verändert sich also auch wirklich. Da finde ich dann andere Pilze oder erstmal gar keine, weil wenn die Flächen noch so ein bisschen offen sind, ist es vielleicht schwieriger.
Naja, die Pilze, die spielen ja eine ganz wichtige Rolle bei der Neuaufforst oder wenn Holz zersetzt werden muss, dann kommen die Pilze ins Spiel. Die Pilze halten ja den Wald und unser Ökosystem überhaupt am Laufen und die zersetzen das Holz und machen das zur Erde und dann kann aus diesem fruchtbaren Boden dann natürlich wieder Neues entstehen. Und somit wird dann auch wieder Platz gemacht für andere Pilzarten.
Sie sind offenkundig ganz froh darüber, dass es diesen Pilzumbau jetzt im gezwungenermaßen, diesen Waldumbau jetzt gibt.
Ja, auf jeden Fall. Denn das, was wir hier haben, das ist kein echter Wald. Also es sind wirklich alles wurde irgendwann mal angelegt, einfach nur für die Wirtschaft. Und die Fichten, die gehören auch hier gar nicht her. Das sind ja eigentlich Gebirgsbäume. Und dass sie jetzt im Flachland so viel vertreten sind. Und das merkt man ja jetzt aber. Borkenkäfer und dann auch Hitzeperioden, Trockenheit. Das verkraften die Bäume dann auch nicht. Und deswegen ist es Zeit für neue Bäume, für Espen, für Birken, für mehr Laubbäume, Eichen, Buchen. Also Buche, finde ich, das ist der beste Baum, den es überhaupt gibt, weil da so viele Pilzarten eine Symbiose mit eingehen.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel diverse Täublinge, Speisetäubling, Frauentäubling, dann auch ungenießbare Täublinge, Speitäublinge, die richtig scharf sind.
Aber das würde ich dann mit dem Geschmackstest rauskriegen.
Das findest du mit dem Geschmackstest raus. Und dann gibt es natürlich auch noch, also Steinpilze gehen auch mit Buchensymbiosen ein und Hexenröhrlinge. Ja, es gibt verschiedenste Röhrlinge, die mit Buchen eine Symbiose eingehen und die ganzen Kordinarien, Schleimköpfe, Schleimfüße,
Klingt jetzt es nicht lecker.
Ja, oder doch? Schleimköpf. Es gibt einen, der semmelgelbe Schleimkopf, der soll ganz gut schmecken, aber bei den Kortinalien, also bei den Dunkelblättlern, ist es so, dass die meisten dann auch wirklich keine Speisepilze sind.
Mhm. Freuen Sie sich eigentlich, wenn so ein Sommer anders als jetzt verregnet ist? Weil dann, Pilz?
Ja, naja, es hat gut angefangen, es hat geregnet, aber jetzt ist es halt wieder, es ist ja aber auch ganz normal, dass mal eine Hitzeperiode kommt. Aber es wäre schön, wenn es den ganzen Sommer durchregnen würde.
Fänden Sie schön?
Ja, ich finde das so schön. Also angenehme Temperaturen, so wie es jetzt ist, so um die 20 Grad, von mir aus auch 25 Grad. Aber 30 Grad brauche ich nicht und ich brauche auch nicht viel Sonne. Mhm. Zumindest, ja, also Gewitter finde ich richtig geil, muss ich sagen. Also so Gewitterschauer. Und wenn dann die Sonne rauskommt und dann der Geruch von, das heißt, glaube ich, Petrichor, dieser Regengeruch. Mhm.
Ja, ist also wunderbar.
Es gibt es ist nichts, wunderbar. Nichts Besseres.
Und aber dann habe ich immer das Gefühl, dann los in den Wald, aber das ist ja...
Ja, man braucht dann etwas Geduld noch.
Wie also viele Tage an, muss ich mich gedulden?
Eigentlich, wenn es richtig geregnet hat, dann 2 Wochen. Manchmal dauert es noch länger, manchmal etwas kürzer. Es kommt drauf an, ob es davor schon etwas geregnet hat oder ob es richtig trocken war über Wochen. Aber 2 Wochen nach dem großen Regen.
Okay, 2 Wochen nach dem großen Regen, aber dann war die Nachbarin im Zweifelsfalle doch schon eher und hat einen Tag nur nach 13 Tagen und nicht nach 14 Tagen alles abgeräumt.
Ja, oder man geht an die Stellen, wo keiner Pilze sucht, oder die wenigsten. Zum Beispiel in Parkanlagen. Das ist ja auch gerade für Sommerpilze ein sehr gutes Habitat.
In Parkanlagen, also richtig normaler Park.
Normaler Park, da gibt es eben so viele Pilze, weil es dort auch alten Baumbestand gibt. Und die meisten Bäume, die sind dort auch irgendwie geschützt, also die dürfen auch nicht gefällt werden. Mhm. Und da gibt es sehr viele Pilzarten, die da eine Symbiose eingehen. Und auch so Klinikgelände kann ich auch empfehlen. Also ich bin ja in Arnsdorf, jetzt darf ich nicht weiter erzählen, denn ich verrate jetzt meine Spots wieder. Aber jedenfalls in solchen Geländen, parkähnlichen Geländen, sage ich mal. Mhm. Oder auch an Wegrändern.
Das also, stimmt. Ich habe von irgendjemandem mal gehört, man findet am Wegesrand ganz viele Pilze. Steig nicht durchs Unterholz, guck einfach genau am Wegesrand.
Ja, also wenn's am Rand nichts gibt, dann gibt's auch tief im Wald in der Regel nichts.
Aha. Warum?
Naja, man hat's ja so im Wald, wenn man jetzt so einen Waldweg langläuft und rechts und links hast du so kleine Gräben, da ist aber kein Wasser drin und da ist manchmal so hohes Gras, bisschen Moos und da hält sich die Feuchtigkeit besser, weil das alles dorthin fließt irgendwie. Und auch die Enden des Myzels, die hören dann meistens am Weg auf und an den Enden wachsen dann die Pilze. Also dort kommen dann die Fruchtkörper.
Ah, nachvollziehbar, ja. Ja. Gut, also man muss einfach Augen aufsperren am Wegesrand, dann sieht man Pilze, wenn man Glück hat, zur richtigen Zeit. 14 Tage.
Zur richtigen Zeit am richtigen
14 Tage Ort. Nach dem Regen, jedenfalls im Sommer. Im Winter ist im Winter muss man die Baumstämme suchen, habe ich jetzt schon gelernt.
Genau.
Und da.
Ja, es gibt auch Pilze, die kommen etwas eher. Also es fängt nicht gleich im Wald an, sondern erstmal auf Wiesen. Also auch so Champignons, Boviste, die kommen als erstes, die eben keine Symbiose mit Bäumen eingehen.
Hm.
Also die quasi als Zersetzer arbeiten.
Und die gibt es schon im Mai, sage ich mal so, oder?
Na, das hat jetzt nicht unbedingt was mit der Jahreszeit zu tun, aber ja, Champignons, die kann man schon im Mai finden, Ende Mai.
Hm.
Ich habe sogar schon mal, dieses Jahr war das so, da hat mir jemand Ende Februar einfach ein Bild von einem Stadtchampignon geschickt. Oder was? Letztes Jahr, irgendwann jedenfalls, ja. Dieses oder letztes Jahr, Ende Februar.
Da war es warm.
War richtig krass.
Also warm genug jedenfalls für ein Champignon und...
Ja, ja.
Hm. es ist so eine Riesenwelt, diese Pilze. Warum haben Sie nicht Bio studiert? Sie können so begeistert davon erzählen. Sie wissen offenkundig, Sie haben das Studium ja quasi schon gemacht.
Naja, also ganz Biologie studieren, da gehört halt noch vieles anderes dazu. Und ich weiß nicht, ich bin eher, also Pilze ist cool so. Und auch Pflanzen, Tiere interessiere ich mich jetzt auch immer mehr dafür. Aber ich weiß nicht, irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen, Biologiestudium. Keine Ahnung.
Hat man so wenig Zeit, um im Wald zu sein?
Ja, erstmal schon, ja. Aber das heißt ja, die Zeit musst du dir einfach nehmen.
Mhm. Gibt es was, worauf Sie verzichtet haben? Das habe ich mir so gedacht. Der Bursche konnte mit 11 schon alte, erfahrene Pilzberater überzeugen von seinem Wissen. Also Sie müssen schon richtig was drauf gehabt haben. Also müssen Sie Zeit investiert haben. Gibt es irgendwas, worauf Sie verzichtet haben? Fußball spielen Sie auch noch. Das war so mein erstes Bild. Mhm. Andere Jungs Ihres Alters spielen Fußball. Sie gehen in die Pilze. Alles klar. Die anderen können dann gut Fußball spielen. Sie können offenkundig beides. Gibt es was, worauf Sie verzichtet
haben? Ich habe verzichtet auf Zeit drin. Also ich bin einfach draußen gewesen und habe mir quasi die Welt angeschaut. Ja, also und mehr gibt es da nicht zu sagen. Ja. Keine Ahnung, ich habe eigentlich auf
nicht vom Fernseher, also, vom Computer
rumgehangen. Fernseher hatten wir auch, aber dann später nicht mehr, als ich nur noch mit meiner Mutter zusammen gewohnt habe. Da gab es keinen Fernseher und Computer hatte ich nie. Also jetzt schon, aber Computer nicht, hat auch dementsprechend keine Computerspiele oder Videospiele. Ja, das habe ich einfach nicht gebraucht.
Und beißt sich diese Begeisterung für den Wald, für die Pilze, für das Draußensein jetzt mit Ihrem Dasein als Pilzaddikt im Internet, also als Pilzfluencer?
Ja, nee, das beißt sich nicht. Also ich mache das ja sehr gerne, dass ich einfach den Leuten das auch zeigen kann, die Pilzfunde präsentieren kann.
Ich habe jetzt noch ein Riesending gesehen. Ich habe leider vergessen, wie das Ding hieß. Also ein
Baumpilz? Oder?
Ein riesen Baumpilz, den Sie gefunden haben.
Ach, ich habe den gefunden?
Ja. Sie haben den präsentiert.
Ach, der schuppige Porling.
Der schuppige Porling.
Genau.
Ja, genau. Ja. Es war der schuppige Porling.
Ja.
Als würde ich das wissen. Aber ja, ich erinnere mich. Und wie schwer war der? Ich habe nur das Bild vor Augen.
Wie schwer der war?
Ja.
Ich habe den nicht
gewogen. Sie haben den nicht gewogen.
Ja. Keine Ahnung. Aber so schwer ist der auch nicht.
Aber er war nicht riesig.
Der hatte schon viel. Das war das Ungewöhnliche. Der hatte so viel Wasser drin. Also da kam richtig Wasser raus. Ja. Obwohl es halt, ich habe den bei 35 Grad gefunden und ne, Trockenheit. Mhm. Aber der zieht eben aus dem Holz das Wasser raus. Und die Pilze können eben auch bei Trockenheit wachsen.
Mhm. Weil sie wissen, wie es geht. Ja, der Ursprung der Frage war ja, ob sich das beißt. Sie sagen, es beißt sich nicht. Sie haben immer noch genug Zeit, nach Pilzen zu gucken. Und
ja, naja, manchmal ist es,
Sie hängen jetzt nicht nur vor der Maschine, weil die Videos müssen ja gemacht werden. Das tut sich ja nicht von allein.
Ich mache das ganz einfach. Ich muss sagen, ich habe null Plan, null Verständnis von Technik. Und deswegen, ich halte das einfach so einfach wie möglich. Ich gehe in den Wald, ne? Also Fungi Friday, das ist ja immer so das Highlight. Und da gehe ich in den Wald und filme so 10, 15 Sekunden eine Pilzart, erkläre ganz kurz, was es ist und was man damit machen kann.
Und das machen Sie dann aus dem Stegreif oder sind Sie dann vorbereitet?
Das mache ich dann aus dem Stegreif, ja, selten bereite ich mich vor, also äußerst selten. Außer ich mache ein Porträt zu einer Pilzart, dann gucke ich nochmal, was ich sage und wie ich das präsentieren kann. Aber sonst, wenn ich ganz normal in den Wald gehe und die so 5, 6, 7 Pilzarten vorstelle, dann mache ich das so, wie es kommt.
Und das machen Sie mit Ihrem Handy?
Das mache ich mit meinem Handy, ja. Nur mit meinem Handy.
Und wie viel Zeit investieren Sie dann in den Schnitt? Das muss ja dann auch noch geschnitten werden.
Ja, also das Cutting, das kommt drauf an. Also die Videos sind ja so 1,30, 2 Minuten und ja, halbe Stunde. Halbe Stunde, dreiviertel Stunde.
Sodass Sie nicht, wie man das sich so vorstellt, dauernd vorm Handy sitzen und nur auf dem Bildschirm glotzen.
Wie jetzt?
Naja, also als Influencer muss man ja, als Pilzfluencer muss man ja sich auch damit beschäftigen, aber Sie gehen in den Wald. Und
ja, also ich bin auch sehr viel am Handy, muss ich sagen, und mache andere Dinge da, ja.
Ach so, okay. Das hat so einen gewissen Suchtfaktor.
Ja, klar. Und du kriegst natürlich auch viele Nachrichten und dann guckst du, dann willst du natürlich auch für deine Community da sein und willst auch auf die Kommentare eingehen und dann was schreiben, aber manchmal sind halt auch echt lächerliche Kommentare so dabei. Gerade wenn ein Video viraler geht, dann kommen auch immer wieder dieselben, und das sind keine Fragen, das sind dann halt einfach nur noch Beleidigungen, wieso reißt du den Pilz so dämlich raus und so.
Ach so,
das
wirklich?
Ist halt auch immer was.
Ja.
Aber ich sag, da muss man einfach meine Videos schauen, ich erkläre das schon oft genug, dass es egal ist, wie man einen Pilz aus dem Boden nimmt.
Mhm, ja. Und aber ich habe gelernt auf diese Weise, ich habe früher immer abgeschnitten, weil wahrscheinlich mir irgendwann mal jemand gesagt hat, man muss die abschneiden. Ich habe bei Ihnen gelernt, dass es wichtig ist, zur Bestimmung sie rauszudrehen, also mit dem unteren Stumpf.
Na, Stielbasis.
Dass man dann dass man dann weiß, dass die Stilbasis wichtig sein kann für eine Bestimmung.
Ja, das ist bei diversen Knollenblätterpilzen, Scheidenstreifling, Wulstling, da ist es der Fall. Da muss man sich die Knolle genau anschauen. Bestes Beispiel: Pantherpilz und Perlpilz. Pantherpilz giftig, Perlpilz essbar. Pantherpilz ist wie so eingetopft, also wie so ein Blumentopf steht er da drin. Und Perlpilz hat einfach nur eine recht glatte, rübenförmige Knolle. Und wenn man den Pilz aber abschneidet und man kennt die anderen Merkmale jetzt nicht, dann wird es ein bisschen blöd.
Die Pilz-Community im Internet, ist die so im Durchschnitt eine nette Community?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Ganz lieb. Also die meisten Leute wirklich schreiben auch immer ganz nett, ja, dass sie meine Videos toll finden. Und viele schicken dann auch einfach Bilder, was sie gefunden haben. Die wollen nicht mal eine Bestimmung, sondern die schicken mir einfach so Videos, was sie da gerade gefunden haben, um mir zu zeigen, ja, hier gibt's.
Und das kostet ja dann bestimmt auch einfach viel Zeit. Wenn man, Sie haben gesagt, Sie wollen das zu Ihrem Beruf machen, dann heißt das, die Menschen, die das bei Ihnen schauen, sind quasi Ihre Großfamilie, Ihre Community. Mit denen müssen Sie kommunizieren. Das frisst dann viel Zeit.
Ja, auf jeden Fall. Also ich muss mit denen natürlich interagieren, aber ich mache das ja gerne. Und ich versuche dann auch mehr auch in andere Regionen zu fahren und dort Pilzführung anzubieten, Pilzwanderung und dann eventuell auch andere Projekte zu unterstützen. Also auch ein bisschen weg von dem Pilzthema zu gehen, wenn es mal nicht so viele Pilze gibt, sondern auch einfach so Naturschutz-Umweltprojekte.
Aber es ist natürlich, Sie haben es angesprochen, das ist ein Stoßgeschäft, jedenfalls in der Wahrnehmung, die Menschen
aber
wie ich
haben. Ist schon so, ne? Im Winter und im Frühling hast du dort eine Handvoll Pilzarten.
Aber das ist natürlich gerade cool.
Ja,
Würde ich gerne kennenlernen. Denn es ist meine Nachbarin vielleicht nicht im Wald, weil sie das nicht, weil sie weiß, wo die Steinpilze wachsen.
Eine gute Zeit. Da gibt's teilweise Pilzarten, also was gibt es im Frühling? Die Maipilze zum Beispiel, die wachsen auch eher so an grasigen Standorten, brauchen basische Böden. Also die findest du jetzt nicht da, wo es Heidelbeeren gibt, im sauren Kiefernforst, sondern die wachsen auch gerne an Wegrändern, in Parkanlagen, Gärten. Und die haben auch einen ganz anderen Geschmack. Die riechen richtig stark nach Mehl oder nach frisch aufgeschnittener Gurke.
Nach frisch aufgeschnittener Gurke. Was für ein Pilz ist das zum Beispiel?
Na, der Maipilz.
Der heißt Maipilz?
Der heißt Maipilz, ja.
Ich habe noch nie gehört.
Viele denken, wenn ich von Maipilzen rede, das ist so eine Gruppe Pilze, die im Mai wachsen.
Aha.
Aber das ist eine Pilzart. Das
ist eine Pilzart, die Maipilz heißt.
Ja, und es gibt auch noch andere Pilze, die besondere Gerüche haben. Auch nach Mehl riecht zum Beispiel, oder so ein bisschen nach Wassermelone riecht der schuppige Porling. Der jetzt teilweise noch in Schuppe kommt, der wächst aber auch schon ab April.
Und der schuppige Porling war okay oder nicht okay?
Okay. Aber jetzt kein guter Speisepilz.
Okay. Haben Sie einen Lieblingspilz? Also habe ich gelernt, seit ich Tristan Jurisch folge, man kann jede Menge Pilze essen, auch jede Menge Pilze, die ich früher niemals gegessen hätte, aber sie sind jetzt nicht alle lecker.
Ja, das stimmt. Aber einen klassischen Lieblingspilz habe ich nicht. Also geschmacklich finde ich die Speisemorchel am besten. Die habe ich selbst noch nie gefunden.
Echt? Es gibt Pilze, die Sie noch nie gefunden
Natürlich.
Haben?
Ein Haufen. Also zum Beispiel Trüffel.
Ja, okay, die wachsen ja hier jetzt auch nicht.
Oder Pilze, die eher in südlichen Regionen wachsen. Zum Beispiel Kaiserlinge, die will ich auch unbedingt mal finden. Das sind auch Knollenblätterpilze. Sehen so ähnlich aus wie der Fliegenpilz, bloß ohne diese weißen Velumreste. Also der hat keine weißen Punkte, sondern eher so gelbe Hüllreste auf dem Hut. Und auch der Rest des Pilzes ist so eher gelblich.
Und ist auch nicht lecker.
Es ist sehr lecker.
Es ist sehr
ist
lecker.
Ein sehr guter Speisepilz.
Ist ein sehr guter
Kaiserling. Amanita caesarea. Ach,
bitte nochmal.
Amanita caesarea.
Amanita caesarea. Schon der Name ist ein Gedicht.
Ja. Auf jeden Fall. Aber den gibt's halt hier nicht. Also ich habe ihn noch nicht gefunden.
Da muss es irgendwie wärmer sein.
Ja, aber ich denke mal, aufgrund der Klimaerwärmung wird der Pilz auch irgendwann hier zu uns dringen.
Vielleicht braucht er aber auch Bäume, die es hier nicht gibt.
Doch, der wächst unter Eichen.
Unter Eichen?
Ja.
Eichen im Sommer, also
wenn ich glaube, Eichen, vielleicht auch Edelkastanien auch. Die hat man ja hier auch.
Ja.
Und ich denke schon, dass es den irgendwann hier gibt.
Okay, der Klimawandel.
Ist eigentlich kein gutes Zeichen, wenn es den dann hier gibt. Ja. Aber,
ja. Ja, der Klimawandel macht es möglich. Und Sie fürchten sich dann auch nicht vor der Verwechslung, weil Sie haben jetzt so beschrieben, der sieht aus wie der...
Das wäre natürlich krass, wenn ich ihn das erste Mal finde, aber den habe ich halt... tausendmal schon gesehen auf irgendwelchen anderen Videos, auf Instagram, auf TikTok oder auch im Pilzbuch. Und den würde ich schon ganz sicher erkennen.
Ist diese Pilzszene im Internet eine große oder eine kleine Szene?
Naja,
ich kenne nur Sie.
Ja, ich weiß nicht, wie das so mit den anderen Szenen aussieht. Aber es gibt einige Leute, die auch Videos drehen regelmäßig. Und die auch richtig Wissen haben, da gibt es zum Beispiel, ich kann ja mal ein paar nennen, zum Beispiel den Max Into the Woods Mushroom heißt der. Das ist auch ein korrekter Typ. Mhm. Und dann gibt es auch noch so Pilzmädchen und ja, es gibt einige Leute, die das machen.
Und fühlen Sie sich als Konkurrenten?
Nee, nicht wirklich. Also ich bin, was das angeht, jetzt von Followern her, wenn man so will, bin ich der größte Pilzfluencer.
Ja.
Aber von den Videos her, ja, finde ich nicht. Jeder hat seine eigene Art.
Ja. Und können Sie erklären, warum Sie der Größte sind? Warum Sie der Pilzking im Internet sind?
Das andere sagen. Das, keine Ahnung.
Hat Ihnen also, das schon mal jemand gesagt? Was ist es?
Naja, viele lieben meine Stimme, also wie ich dazu erkläre zu den Pilzen. Ja. Und ja, einfach, dass es gut und verständlich erklärt ist. Aber das machen andere auch. Und ich, bei mir ist es so, ich habe halt keinen Plan so richtig, was Cutting angeht. So richtig professionelles Cutting. Mhm. Und ja, deswegen ist es schon irgendwie erstaunlich, dass so viele Videos so gut ankommen. Aber ich denke mal, wenn ich YouTube machen würde, wäre das nochmal anders. Weil da musst du das Video ja ganz anders aufnehmen. Dann brauchst du wirklich ein professionelles Setting. Und deswegen mache ich würde so gern YouTube machen, weil... Die Videos, die sind ja dann ein bisschen länger und da kannst du auch mal locker eine halbe Stunde irgendwas erzählen. Und bei Instagram, TikTok versuche ich es immer so kurz zu halten wie möglich, dass es eben auch sofort catcht und sofort die Leute drin sind.
Und für YouTube bräuchte man eine andere Technik?
Ja, also es geht schon auch mit dem Handy. Man braucht jetzt keine gute Kamera, aber... Ja, die Schnitte einfach, du kannst natürlich auch die Clips aneinander reihen, so wie es bei TikTok und bei Instagram ist. Aber bei Instagram und TikTok, da gehen auch mal irgendwelche random Videos viral, die auch nicht so professionell geschnitten sind einfach. Und bei YouTube, denke ich, langfristig ist es nicht so.
Muss man. Aber dann, wenn Sie es zum Beruf machen wollen, ist das vielleicht eine Option, sich dann auch irgendwie dahin zu entwickeln?
Wenn ich so ein, zwei Leute habe, die das dann mit mir machen und die sich da richtig auskennen, dann auf jeden Fall. Aber alleine ist es natürlich schwierig.
Ja, also Sie planen damit, von anderen Leuten gedreht und geschnitten zu werden und
ja,
nur noch
auch, der Tristan. Weil das ist natürlich ganz anders, wenn du mit anderen Leuten, wenn du im Wald bist und du hast jetzt noch nichts gefunden, weil ich nehme ja immer das Handy erst raus, wenn ich was gefunden habe. Aber diese Freude, die ich dann habe, dieses Pilz finden, oh, da drüben, da steht was ganz Großes.
Ja.
Und das ist natürlich nicht das Gleiche, wie wenn man dann einfach mit dem Handy dann das kurz rausholt, wenn man schon direkt beim Pilz ist und den schon 10 Minuten anstarrt.
Ja, na klar, die Überraschung kann man nicht spielen.
Ja, oder schlecht. Also, und das will ich ja auch gar nicht machen. Deswegen wäre es geil, wenn da irgendjemand immer mitläuft und mich quasi immer filmt und das dann auch schneidet.
Sie kriegen jetzt 100 Bewerbungen.
Ich hoffe, 2, 3 reichen mir, 2, 3 gute.
Ja.
Aber ich, mit der Bezahlung müssen wir noch reden.
Ja, man kann ja noch nicht, wenn ich es richtig verstanden habe, können Sie nicht davon leben bis jetzt.
Nee, bis jetzt
Sie
noch
sind,
nicht.
Sozial.
Also ich habe es noch nicht ausprobiert.
Ja, Sie sind Sozialassistent von Beruf.
Ja, das ist quasi so ein Abschluss, aber Beruf kann man das jetzt nicht nennen. Also ich könnte jetzt in Kindergarten gehen und dort ein paar Stunden arbeiten. Aber das ist eben nicht so anerkannt wie ein Erzieher. Und da auch gerade hier im Osten jetzt es viele Erzieher gibt, werden Sozialassistenten auch meistens nicht benötigt.
Und sie könnten ja wahrscheinlich auch so Umweltbildung machen, so Umweltbildungsprojekte an Schulen. Umweltpädagogik, ja, genau.
Sowas wäre auch ein Ding. Also, dass man einfach in Schulen geht, in Kitas, da irgendwelche Vorträge hält, mit denen rausgeht, Sachen macht. Zum Beispiel auch aus Pilzen kann man ja färben zum Beispiel. Man kann ja auch Pilze einfach kochen, als Tee kochen oder man muss ja nicht immer klassisch in der Pfanne mit Butter braten. Also es gibt so viele Dinge, die man auch mit Pilzen machen kann.
Zum Beispiel als Tee. Habe ich selber welchen zu Hause, hat mir mal jemand geschenkt, weil ich so viel Tee trinke.
Was für eine Pilzart? Also bestimmt so ein Vitalpilz, ne?
Ich weiß es nicht.
Okay, nicht schlimm.
Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, es ist eine Mischung. Aber das weiß ich auch nicht so ganz genau. Ich rufe sie an und sage ihnen, was es ist.
Ja.
Es schmeckt gewöhnungsbedürftig, würde ich sagen.
Okay, dann ist es ein bisschen bitterlich?
Ja, so ein bisschen bitterlich. Ein bisschen
vielleicht
nicht sehr,
der Birkenporling?
Ich hoffe, es ist nichts Giftiges. Nein, es ist nichts Giftiges. Nein.
Nee, aber bei den Vitalpilzen, da gibt es natürlich einige Pilze. Also die schmecken jetzt nicht wie klassische Pilze. Und ich muss mich an den Geschmack des Birkenporlings auch sehr dran gewöhnen.
Aber der ist so super gesund, oder?
Ja, der zieht die ganzen wertvollen Inhaltsstoffe, der speichert die aus der Birke, zieht sie da raus. Und das machen auch noch andere Pilze, zum Beispiel der Chaga, der schiefe Schillerporling. Das ist das größte lebende Antioxidans. Also gibt schon sehr viele Vitalpilze.
Und der wächst unter anderem in der Birke?
Na, das ist eigentlich gar nicht der Fruchtkörper, also es sieht aus wie Holzkohle. Das ist richtig schwarz und innen ist der aber so orange-gelb gemasert, also ein bisschen so golden. Und der wächst an Birken. Und das ist das Sklerotium.
Also richtig am Baumstamm dran?
Na, direkt am Baum, an lebenden
Birken. An lebenden Bäumen?
Also kann auch noch an Toten vorkommen, aber da sollte man den nicht mehr sammeln.
Würde ich aber dann wahrscheinlich gar nicht erkennen, weil ich dieses schwarze Etwas gar
nicht
für einen Pilz
hielte. Das würde man einfach als Baumkrankheit oder so abstempeln. Ja. Aber auch da muss man natürlich gucken, dass es ein Schillerporling ist und nicht eine Maserknolle, Baumkrebs oder so, weil das sieht auch ähnlich aus oder irgendwelche Astwucherungen, Krankheiten.
Ja. Also wir sollten in den Wald mitnehmen, wenn man in den Wald geht, in den Wald von Tristan Jurisch, damit man nicht durcheinander kommt, dann hat man es.
Auf jeden Fall.
Hat man es. Kann man sicher gehen. Ich habe immer gedacht, es könnte doch, wenn sie jetzt da sind, gibt es die einfache Botschaft, das und das geht und das und das geht nicht. So wie Oma immer gesagt hat, nimm die mit den Röhren, das ist in Ordnung.
Ja, nimm die mit den Röhren, das ist auch gut. Aber es gibt auch giftige Röhrlinge. Aber die sind nicht tödlich. Aber ich finde, auch wenn man Anfänger ist und alle Röhrlinge mitnimmt, also das sollte man auch nicht machen. Man sollte sich schon auch dort so 5, 6 Arten rauspicken, die man ganz sicher erkennt. Und ich glaube, das ist jetzt nicht zu viel verlangt, dass man so eine Handvoll Pilze sicher erkennt.
Ja.
Aber es gibt auch bei den Röhrlingen, zum Beispiel der Schönfußröhrling, da hatte ich auch mal bei mir im Wald eine Begegnung mit einer Familie, glaube ich, ja, mit Kind sogar. Die hatten einen Korb und es war auch wieder recht trocken, es gab nicht viel. Ich hatte schon ein paar Hexenröhrlinge und die hatten aber nur 2 Schönfußröhrlinge. Und dann habe ich gesagt, ja, hier kann ich mal reingucken. Dann habe ich schon gesehen, oh. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist ein Pilz, den könnt ihr aber nicht essen. Das ist ein Schönfußröhrling, der ist bitter, gilt als ungenießbar bis leicht giftig, also kann sogar auch Magen-Darm-Beschwerden hervorrufen. Mhm. Aber die waren ganz kulant, die haben die dann einfach im Wald gelassen.
Ja, das ist ja auch ganz gut, wenn man jemanden hat, der dann sagt, tust dir nicht an.
Aber dann gibt es auch Leute, die sammeln solche Pilze schon immer und es ist noch nie was passiert.
Nur dann?
Ja, dann
sollen sie es machen.
Sollen sie es weitermachen.
Schließlich bin ich auch ein freier Mensch. Ich kann mich von ihnen beraten lassen, aber wenn ich mich vergiften will, dann vergifte ich mich.
Genau.
So. Da können Sie dann nichts dafür, das ist dann so. Aber es ist jedenfalls nicht einfach.
Nee, also das ist überhaupt nicht einfach. Aber Röhrlinge ist eine Gattung, wo man einsteigen kann. Und die Lamellenpilze, da gibt es eben so 10, 15 Arten, die halt richtig reinknallen. Also die sind richtig tödlich giftig.
Und die sollte man sich vielleicht auch einprägen?
Zuerst die giftigen einprägen, also die ganz giftigen, bevor man weitermacht. Also die tödlichen Pilze sollte man kennen.
Okay, das ist doch schon erstmal ein Zugang. Und das sind nur 15?
Genau, das sind nur 15.
Das kriegt man hin.
Ja, also grüner Knollenblätterpilz.
Ja, klar. Fliegenpilz.
Den kennt man. Der Fliegenpilz gehört nicht zu den tödlich giftigen Pilzen.
Ach so.
Okay. Der ist normal giftig. Todesfälle sind, also ich weiß nicht, ob es schon einen Todesfall gab, aber in der Regel nicht. Also Fliegenpilze enthalten Muscimol und ganz, ganz wenig, also fast gar kein Muscarin, obwohl die Amanita muscaria heißen. Also das ist jetzt auch wieder der wissenschaftliche Name nicht ganz korrekt gewählt. Mhm. Aber ja, es gibt deutlich giftigere Pilze. Bei den Knollenblätterpilzen grün, den weißen, kegelhütigen Knollenblätterpilz. Dann gibt es bei den Cortinarien den spitz gebuckelten Raukopf, den orangefuchsigen Raukopf. Die enthalten Orelanin, heißt das. Das geht auf die Organe. Und dann bist du auch irgendwann dead.
Hin.
Ja.
Ja. Wie halt viele Pilznamen haben Sie drauf? Wenn Sie das ja, hier so
keine Ahnung, ich
runterrattern.
Weiß nicht, wie viele Pilze ich kenne. Also auf meinen Ausstellungen, da gehe ich ja immer einen Tag davor, zwei Tage davor sammeln und da haben wir vielleicht so 200 Arten im Herbst.
Hm. Sie machen Ausstellungen auch bei sich irgendwo in Arnsdorf oder so?
Ja, in Fischbach, also bei mir im Ort. Da habe ich auch manchmal eine Ausstellung. Dieses Jahr geht das nicht, weil ich da woanders bin. Aber sonst habe ich hier im Umkreis schon ein paar Ausstellungen. Also dieses Jahr ist auch in Hoyerswerda habe ich da eine Ausstellung. Auf so einem Naturmarkt, glaube. Und dann in Langebrück, Saugarten und Hofewiese. Das sind so zwei feste Ausstellungen, die ich jedes Jahr habe.
Und dann sammeln Sie frisch und zeigen da und erklären?
Das sind alles Frischpelze. Die werden dann dort drapiert mit Moos, mit Blättern. Und dann werde ich dieses Jahr noch extra, also neue Kärtchen, herstellen, die dann, ja, dort steht einfach drauf, der Pilz, eventuell noch wissenschaftlich und dann Speisewert, mehr nicht.
Und dann haben Sie Ihre Bücher mit und signieren die Bücher.
Dann habe ich meine Bücher mit und die werden wohl als erstes weggehen.
Ja.
Hoffentlich.
Wie war das, als der Verlag angerufen hat? Die haben sich wahrscheinlich, oder haben die Mail geschickt wahrscheinlich, haben nicht angerufen.
Die haben eine Mail geschickt, genau.
Ja, und haben Sie denn gedacht, was wollen die von mir? Oder wie war das für ein Gefühl?
Ja, es war schon erstaunlich, dass ich jetzt einfach so ein Buch schreibe. Ich dachte mir, Alter, ich kann doch kein Buch schreiben. Ich weiß ja nicht, so literarisch bin ich jetzt nicht so. Und dann so viele Seiten, mit was soll ich das füllen? Aber ich habe ja noch Hilfe gehabt von einer Ghostwriterin, von Ariane Grundis. Und die hat mir dann geholfen, hat das quasi alles gemacht. Also wir haben das zusammen gemacht und das lief dann auch. Aber habe ich Bilder geschickt und ja.
Sie hatte wahrscheinlich keine Ahnung von Pilzen. Sie hatte Ahnung vom Schreiben.
Sie hat auch Ahnung von Pilzen tatsächlich, aber also, jetzt natürlich nicht viel im Vergleich. Aber zum Beispiel, sie hat uns mal im Frühling besucht und da waren wir auf Fichtenzapfenrüblingssuche, so ganz kleine Pilze.
Fichtenzapfenrübling.
Ja, haben wir auch ein paar
Langes
gefunden.
Wort, kleiner Pilz.
Genau. Wissenschaftlich Strobilurus esculentus.
Strobilurius.
Den kann man essen, aber da braucht man halt wie Heidelbeeren pflücken, weil der ist wirklich so klein, also richtig winzig und man kann davon nur den Hut essen. Aber der Stiel ist halt auch sehr dünn und zäh.
Ich will es einfacher. Lieber Herr Jorisch, nehmen Sie es mir nicht übel. Ich will es einfacher. Ich muss schon, also wie Pilze jetzt wie Heidelbeeren suchen und dann nur die Köpfe nehmen können.
Ja, aber zu der Zeit gibt es keine giftigen Verwechslungspartner, die so aussehen. Und deswegen ist es auch besser, nicht im Herbst dann auf Pilzsuche zu gehen, wo es Haufen Arten gibt, Haufen Doppelgänge, sondern eben in den Zeiten Winter und Frühling.
Hat sich Ihr Leben jetzt verändert?
Leben verändert sich immer.
Naja, Leben verändert sich, aber Sie sind jetzt ein Promi. Sie 160.000 Menschen.
Das ist kein Promi.
Ich erkenne Sie im Zug. Ich habe mich zusammengerissen und habe Sie nicht angequatscht, aber.
Ach, ich finde das immer schön, wenn Leute mich irgendwie erkennen im Zug.
Okay, ja. Und wie verändert dieses Promi-Dasein Ihr Leben?
Naja, also Promi bin ich nicht, ich bin bekannt, ja. Ja, wenn ich zum Beispiel mit einem Pilzkorb unterwegs bin, und da sind auch noch Pilze drin, da erkennen mich schon einige Leute und dann auch ein paar, die mich anquatschen. Einige wenige wollen auch ein Foto, aber das hält sich in Grenzen. Und sonst, wenn ich ohne Pilzkorb unterwegs bin, einfach so, dann erkennen mich auch viele nicht. Also ich glaube, ich habe eigentlich einen guten Wiedererkennungswert, aber so
Sie
trotzdem...
Haben so eine Wuschelmähne.
Ja, aber auch das haben ja auch andere Leute und die meisten, ja. Die... Vielleicht denken die sich, ah, den habe ich irgendwie schon mal gesehen, kommt mir bekannt vor, aber so richtig auch nicht. Und dann sagen sie dann nichts. Also so habe ich es jedenfalls gehört von anderen Leuten. Mhm. Manchmal wird mir auch geschrieben, dass ich irgendwo da und da im Zug gesichtet wurde. Und warst du das? Mhm. Und dann sage ich, ja, da war ich. Und oh mein Gott, da hätte ich dich angesprochen. Aber ich wusste es nicht ganz genau und habe mich nicht getraut.
Ist vielleicht auch besser so, weil ich höre das immer von anderen Menschen, die auch erkannt werden, dass es da noch sehr viele distanzlose Menschen gibt, die einfach in jeder Situation sagen, hey, kann ich mal ein Foto haben?
Ja, aber ich finde das ehrlich überhaupt nicht schlimm. Also mich könnte man auch beim Essen anquatschen und dann, wenn wir zusammen über Pilze reden. Also kurz.
Auch wenn sie nicht nur Pilze essen. Aber das ist ein guter Punkt, weil viele Hörerinnen und Hörer, die diese Sendung hören, nicht beim Podcast, aber wenn die Sendung sonntags läuft, die kochen nebenbei und die schreiben dann auch gern mal, ich koche heute dieses und jenes. Pilzzubereitung ist ein Punkt, müssen Sie sich ja auch damit ausgehen. Gibt es da Tipps? Machen Sie es zum Beispiel gemischt, also so die klassische Waldpilzpfanne, die man auf der Speisekarte irgendwo findet, oder Sorten rein?
Es gibt Pilzarten, die brate ich einfach nur einzeln an mit Salz und Pfeffer, da kommt auch keine Zwiebel dran, weil die einfach so einen besonderen Eigengeschmack haben und den muss man einfach auch wirklich mal testen. Zum Beispiel Frauentäubling, also die ganzen Täublinge, grüngefelderter Täubling oder Schopftintling, der ist so ganz zart. Und was gibt's da noch? Edelreizger, da kannst du die Hüte, also die lässt du einfach so, wie sie sind und du brätst einfach nur die Hüte an, richtig scharf. Und das schmeckt ganz anders, als wenn du die Edelreizger einfach nur klein schneidest und mit Wasser irgendwie in der Pfanne 20 Minuten brätst. Mhm. Also es gibt... so viele Pilze, Schwefelporling zum Beispiel, das ist jetzt so ein Baumpilz, den bereitest du ganz anders zu, den panierst du. Also der ist roh, leicht giftig, der enthält Oxalsäure und den musst du so 5 Minuten abkochen, das reicht schon. Dann ist die Säure raus und dann kannst du den klassisch panieren. Dann hast du quasi ein vegetarisches Schnitzel. Mhm. Und es schmeckt auch ehrlich recht gut, wenn du den nicht von Eiche oder von Eiche sammelst, weil Eiche enthält Gerbsäure. Mhm. Das kann dann ein bisschen...
Das ist so ein Dings, was so wie so eine Scheibe draußen dran wächst?
Ja, ja. Also Schwefelporling kommt an verschiedenen Bäumen, auch oft an Kirschbäumen, Obstbäumen vor. Und ja, der ist, wie soll ich das beschreiben, der ist so erst so wie so eine Wulst kommt der raus und dann, wenn der älter wird, wenn er sich entwickelt, dann wird er eher so resupinal, also so flächig wird er dann. Mhm. Und man sollte den aber auch jung ernten. Also man sollte ihn nicht älter werden lassen. Also der muss so butterweich sein.
Wenn er dann fest ist. Es gibt ja auch diese ganz harten Dinger.
Ja, die werden ja auch hart. Und dann gibt es natürlich auch Pilze, die sind von Anfang an schon hart. Also Baumpilze.
Baumpilze.
Die kannst du natürlich nicht nehmen.
An die kann man dann was dran schreiben, habe ich gelesen in Ihrem Buch.
Ah, ja. Der flache Lackporling.
Der Lackporling. Da muss ich jetzt aber auf mein Manuskript ein bisschen rumrollen, um es zu finden. Also Sie beim Kochen waren wir, Sie machen bestimmte Pilze lieber einzeln und ohne irgendwas dazu.
Ja.
Butter oder nicht Butter?
Butter, ja. Butter oder Butterschmalz.
Und erst Butter oder es gibt ja auch Edelköche, die, bei denen habe ich mal gehört, den Pilz erstmal so in die Pfanne und die Butter dann dazu.
Genau. Also so mache ich das auch, wenn der Pilz viel Wasser enthält. Denn wenn du dann jetzt gleich Butter, also Fett reintust, Butter enthält ja auch nochmal Wasser und dann die Pilze, dann wird das so eine Soße, also kannst du halt Soße machen. Mhm. Aber wenn du die Pilze richtig knusprig oder richtig scharf anbraten willst, ohne dass du da viel Wasser hast, dann machst du die Pilze rein, lässt das Wasser erstmal aus den Pilzen verdunsten und dann machst du das Fett dazu und dann hast du ein wunderbares Pilzmahl.
Und dann Zwiebeln oder nicht Zwiebeln? Im Normalfall?
Nee, eigentlich nicht. Ich mache keine Zwiebel dran.
Gar nicht. Nee. Also auch nicht an den an den Reizker oder?
Nein, auf Gottes Willen, nicht an Reizker. Das geht überhaupt nicht. Also wenn, dann an eine gemischte Pilzpfanne, zum Beispiel Steinpilz, Marone, Rotfüßchen, wenn du halt alles zusammen hast und es soll alles relativ gleich schmecken, dann machst du das dran.
Und dann noch Petersilie und Sahne oder sowas?
Ja, Petersilie kann man machen.
Sahne?
Sahne, nein, für eine Soße ja. Aber sonst nichts. Salz, Pfeffer mehr nicht. Manche machen ja noch Kümmel dran.
Ja, Kümmel.
Das ist aber wirklich ein starkes Gewürz und das verdeckt komplett den Pilzgeschmack, finde ich. Aber es schmeckt natürlich gut. Aber es schmeckt halt alles gleich.
Es schmeckt dann halt alles nach Kümmel.
Ja.
Eine Frage, die ich vorhin beim Sammeln vergessen habe. Muss man wirklich früh aufstehen, um Pilze zu sammeln? Ich glaube, das habe ich auch von meiner Großmutter, die immer gesagt hat, da musst du zeitig aufstehen, wenn du Pilze finden willst.
Wenn du natürlich die Pilze für dich alleine haben willst, dann ja. Und früh ist es natürlich auch immer, also das Feeling ist einfach geil. Du stehst auf und kommst noch gar nicht richtig klar und bist dann im Wald. Und dann siehst du dort die Pilze, wie die aus, also Tau auf dem Moos in Gräsern. Und dann siehst du da die Pilze, wie die da rauskommen, so ganz klein. Und ist schon, also ich finde Pilze sammeln vormittags schöner als nachmittags.
Sie stehen dann auch um 6 Uhr auf, oder?
Ja, nicht ganz so, um 8.
Um 8?
Um 7, um 8.
Das geht ja noch.
Ja.
Und dann sofort in den Wald?
Dann sofort in den Wald.
Schnell einen Kaffee und dann?
Ja.
Dann in den Wald.
Zu essen mache ich da auch gar nichts, weil früh kriege ich nichts rein, außer ein paar Beeren und Orangensaft oder sowas. Und dann nehme ich mir halt was zu trinken mit und dann geht's in den Wald. Dann werden die Pilze
gepflückt. Und mittags gibt's Pilze. Ja. Gepflückt, sagen sie.
Naja. Geerntet klingt auch komisch. Wie sagt man denn?
Gesucht ist, ich würde ja sagen,
ja, erstmal sucht man.
Ja.
Aber manchmal findet man auch direkt, da muss man gar nicht suchen.
Sie.
Auch andere.
Weil sie wissen, wo sie hingucken müssen.
Aber ich sag mal, im Herbst, da kannst du überall hingehen. Wenn es richtig geregnet hat, da wachsen überall Pilze. Ja. Du musst halt einfach den Pilzblick musst du erstmal bekommen. Also du musst natürlich vor Augen haben, wie unterschiedlich Pilze aussehen können. Und dann siehst du die aber auch.
Wie ist das eigentlich passiert, dass das dieses ganze Pilzsammeln kein Oma-Hobby mehr ist?
Naja, also wie gesagt, also die Influencer, die spielen natürlich schon eine Rolle. Oder generell auch Naturthemen, so Outdoor. Es gibt ja auch zum Beispiel das Seven vs. Wild. Das kennst du vielleicht auch.
Nee? Seven was?
Seven vs. Wild.
Okay, doch. Das, Sie haben jetzt ein bisschen genuschelt. Doch, das kenne ich, ja. Seven vs. Wild.
Genau, das ist so eine Sendung. Ja, es sind halt auch verschiedene Promis und YouTuber-Influencer gewesen, die dann so in der Natur irgendwie alleine mit sich sind. Und ich denke mal, diese ganzen Naturthemen, das ist einfach was jetzt die Leute interessiert. Also seit Corona kriege ich so mit, dass da auch viele rausgehen und sich auch für die Umwelt da interessieren, was da alles so los ist, was so lebt um uns herum.
Und Ihre Fußballkumpels haben das nie komisch gefunden? Der Typ geht in den Wald, haha. Ja, und macht da Videos davon.
Da gab es auch Sprüche, ja. War halt auch Dorf und so und ja. Klar, aber die meisten, die haben das auch ganz cool gefunden. Und gerade auch auf dem Dorf, da kennen viele sich aus. Also bei mir war es so, ich war in Lomnitz. Da hast du viel Kiefernheide und da gibt es zum Beispiel Krausegluggen. Da sammeln dort die Leute auch.
Ja.
Oder was gibt es da noch Typisches? Ja, so Kuhröhrlinge, Sandpilze. Die haben natürlich dort auch alle Trivialnamen. Aber gibt schon sehr viele pilzbegeisterte Leute.
Und die Fußballer haben es jetzt auch akzeptiert, dass der Tristan.
Ja, aber ich spiele ja gar keinen Fußball mehr.
Nee, gar nicht mehr.
Also nicht im Verein, nee.
Nee, keine Zeit mehr.
Nee, das war immer schwierig mit der Anbindung und ich wollte dann mich auch wirklich nur konzentrieren auf das eine. Ich hatte ja Schule, Fußball, dann immer dieses Rumgefahre und dann auch noch die Pilze. Das war halt dann schon ein bisschen zu viel, weil am Wochenende hattest du keine Zeit, du warst zum Spielen.
Ja.
Das hat halt schon viel Zeit gefressen. Wenn ich dann immer kam mit der Ausrede, ja hier, ich habe Pilzausstellung, ich habe irgendeine Pilzwanderung oder muss da was vorbereiten, war ich natürlich dann nicht auch bei den nächsten Spielen auf der Bank und so und das war dann schon...
Und fehlt Ihnen das?
Ja, schon ein bisschen, ja.
Es ist ja schon auch so ein schöner Ausgleich.
Ja, man kann ja Fußball auch privat spielen.
Aber man braucht Leute dazu.
Und so einfach Platz.
Man
braucht einen guten Platz vor allem.
Ja, aber und vor sich hin Fußball spielen alleine.
Ja, nee, aber ich habe auch schon 2-3 Leute, die auch Fußball spielen.
Gibt es irgendeinen Fußballstar, den Sie immer bewundert haben?
Oh, bewundert. Naja, ich bin ein großer Fan von Thomas Müller.
Ja?
Ja, den finde ich echt sympathisch. Ja, und sonst...
Gerade in Rente gegangen.
Ja, ja. Der ist auch schon sehr alt.
Ja, für einen Fußballer ist er ziemlich alt, ja.
Ja, ja.
Ja.
Aber sonst, ja, also Mbappé finde ich auch ganz cool und ja, also natürlich Ronaldo, Messi auch, gerade was die Disziplin angeht von Ronaldo und von Messi. Es sind halt einfach Weltfußballer. Und na, wie heißt denn der? Ach, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Der hat dann bei Real Madrid gespielt.
Ich kenne mich damit überhaupt nicht aus.
Ah, okay.
Also fuck. Ronaldo weiß ich, Messi weiß ich auch, Mbappé weiß ich auch noch und Thomas Müller ist bei mir auch vorbeigekommen. Aber okay.
Vorbeigekommen?
Nein.
Ich dachte, der saß hier auf dem Stuhl.
Nein, ja, nein, schade. Nein, Fußballer. Würde ich mich auch ein bisschen davor fürchten, weil ich da so gar keine Ahnung habe. Aber diese großen Fußballer, die mochten sie schon auch und das war ja so der...
Ja, ich habe mir auch immer Fußball angeschaut, also WM, EM. Ja. Auch jetzt Nations League und ich habe mir sogar mal Frauenfußball angeschaut und ich finde es aber cool, dass jetzt Frauenfußball auch mehr im TV läuft.
Und Sie haben gesagt, Disziplin, als Sie die Namen der Stars aufgezählt haben, Disziplin, was für eine Art Disziplin muss man da haben und warum begeistert Sie das?
Ja, also wenn wir jetzt Beispiel Cristiano Ronaldo nehmen, er trinkt ja zum Beispiel kein Alkohol, achtet super einfach auf seine Ernährung. Da gab es ja auch mal da war der irgendwie bei einer Presseveranstaltung und hat dort die Coke weggestellt, ne, weil er sich damit irgendwie nicht identifizieren kann, dass er dafür dann jetzt mit Werbung macht.
Mhm. Und zu viel Zucker. Einfach,
ja, wie er halt einfach lebt, wie er sich präsentiert, was er möglich macht. Der wurde ja, glaube ich, in so einem Favelas in Portugal oder ja, irgendwo
auf
da
Madeira.
Jedenfalls.
Mhm. Auf Madeira. Gehört zu Portugal, ja.
Genau. Da hat er ja auch lange gespielt, ist er groß geworden. Und ja, wie er sich auch dafür einsetzt, dass er mit seinem einen Sohn, dass er da auch immer wieder hinfährt und das besucht und auch zeigt, ja, von hier komme ich. Und das ist halt alles nicht selbstverständlich.
Und leben Sie auch so ein bisschen so super diszipliniert und essen lauter Vitalpilze und hoffen auf die Unsterblichkeit?
Nein. Also ich muss ein bisschen was ändern, an so Lebensweisen. Also ich esse halt auch mal so eine Pizza am Bahnhof oder so. Aber ja, ich versuche wirklich auch ausgewogen. Ich esse auch viel Obst, Früchte und ich denke, wenn man einfach alles isst, so, dann ist kein Problem. Viel draußen ist, an der frischen Luft, sich auch bewegt, dann ist eigentlich egal.
Und das machen Sie? Weil Sie sind wenigstens alle zwei Tage, wenn nicht jeden Tag im Wald.
Ja,
unterwegs.
Genau.
Und
das merkt man aber schon, die Luft dort, das ist alles. Das ist eine Top-Atmosphäre.
Macht glücklich.
Müssten viel mehr Menschen machen.
Ja, ich glaube auch. Ich fühle das auch. Also in den Wald gehen, mache ich auch sehr gerne. Tut mir auch sofort gut. Wir müssen in die Schlusskurve fliegen. Die letzte, es ist sehr schön, ich könnte noch ein bisschen weitermachen, aber wir sehen gleich rum. Welchen überraschenden Pilz haben Sie zuletzt gefunden? Für Sie selber?
Oh, da gab es, glaube ich, so ein paar. Ich habe den ziegelroten Risspilz gefunden. Und das sogar mehrmals. Ich habe ihn an einem Tag gefunden, da war ich mit meinem Vater. Das war auch in Arnsdorf und das war übel geiles Gelände. Also dort standen ein paar Linden, eine Buche, also richtig alte Bäume. Außenrum war überall der Rasen schon gemäht, aber dort, das war wie so eine kleine Insel und da sind dort ziegelrote Risspilze gewachsen. Und am nächsten Tag habe ich die an einer anderen Stelle nochmal gefunden und nochmal schönere Exemplare. Und das war
Und ist der Ziegelrot der ziegelrote Risspilz? Oder heißt der nur so?
Der ist, ja, etwas rötlich. Wenn er ganz jung ist, ist er noch weiß und dann kann er nämlich mit Maipilzen verwechselt werden. Aber der wird schon sehr schnell rötlich.
So, dass man ihn auch eigentlich ganz gut finden können müsste.
Wenn von der so Farbe her, weil er auffällt. Ja, also er fällt nicht mehr auf als andere Pilze.
Und wenn Ihr Vater, der ja ursprünglich auch mal so begeistert davon war oder immer noch ist, wie guckt die Familie auf den Erfolg ihres Pilzedikts?
Ja, also mein Vater, der findet es natürlich ganz toll und der begleitet mich jetzt sogar mit auf meinen Pilztouren und filmt da sogar. Das ja, hat er bitte. Früher nicht gemacht. Er hat ja auch kein Handy. Und
aber jetzt hat er eins. Und
nee, er hat keins. Mhm. Er hat nur Festnetz.
Das ist immer ein bisschen schwierig. Er hat jetzt noch kein Handy?
Nein, er hat kein Handy. Möchte das auch nicht und das ist ja auch vollkommen...
Aus Prinzip.
Ja, vollkommen okay. Aber es ist natürlich manchmal nur schwierig, weil
sich
eine kurze
Musik
Nachricht schreiben, das geht eben nicht.
Er will sich in die Musik versenken.
Genau, er spielt sehr gern Klavier und auch sehr gut Klavier. Und Orgel auch.
Ja. Klar, als Kantor sollte man.
Sollte man schon.
Klar. Die sind jetzt stolz auf Sie und klopfen Ihnen auf die Schulter. Oma, Papa, Mama.
Ja, kann man schon so sagen.
Ja, sehr schön. Haben Sie schon mal eine Botschaft in die Unterseite eines Lackporlings reingeschrieben?
Eine Botschaft?
Ja.
Naja, also ich bin ja auch sehr künstlerisch begabt. Also das Einzige, was ich zeichnen kann, ist ein Pilz. Mehr kann ich wirklich nicht. Und daher habe ich da noch nicht so viel. Ich habe da mal meinen Namen reingeschrieben und Pilz addicted und so. Mehr nicht. Also andere können das besser. Was ich da schon gesehen habe, was da für Zeichnungen, also auch andere Pilzlieder auf dem Pilz, auf dem Lackporling auf der Unterseite gezeichnet werden, schon echt krass.
Sollte man mal gucken. Also diese Lackporlinge, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, erkennen Sie sofort, erkenne ich auch. Das sind diese Riesenwüste, so ein bisschen grau, gräulich und ganz fest am
Baum. Das sind die Zunderschwämme. Dort kannst du theoretisch auch was drauf malen. Wenn die jung sind, kann man das auch versuchen. Aber dann später geht das nicht mehr. Dann verfärbt sich die Röhrenschicht auch dunkler. Die Lackporlinge, die sind oben braun und haben auch oben manchmal so den Sporenstaub tatsächlich oben auf der Kruste.
Und unten sind sie hell.
Verkrustet. Unten sind die hell, also richtig weiß.
Ja.
Und können auch sehr groß werden und wachsen auch an Totholz. Aber meistens, also die wachsen nicht oben am Stamm, sondern immer unten so am Wurzelbereich.
Deshalb schreibt sich's da auch oder malt sich's ganz gut. Also gucken Sie mal drauf, ob sich da jemand verewigt hat.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. In Ihrem Buch taucht irgendwo relativ weit vorn der Pilzgott auf.
Der Pilzgott?
Der Pilzgott. Und ich dachte, wie stellt er sich denn den Pilzgott vor?
Der Pilzgott?
Ja. Krass. Auf irgendeiner relativ weit vorn steht, so der Pilzgott will oder irgend sowas. So eine Formulierung.
Ach so, okay.
Ja,
der Pilzgott. Ja, der wacht über uns alle und bringt uns die besten Steinpilze und scheucht die Maden aus den Pilzen raus. Das ist der Pilzgott.
Ein gütiger Mensch.
Sehr gütig, barmherzig.
Nicht strafend.
Nein.
Was sollte der für Sie tun, der Pilzgott?
Ja, der sollte die Pilze nicht allzu weit in den Wald locken. Also, dass die schön am Weg laufen und dass ich nicht so viele Zecken mit nach Hause nehme. Und das war es eigentlich schon.
Tristan Jurisch. Jurisch, Pilz-addicted. Der Pilzfluencer mit ganz vielen Followern und jetzt Buchautor in den Pilzen. Vielen Dank für dieses Gespräch, für diese Erhellung, für diese Ermutigung. Ist es ja auch. Geht mal in den Wald, guckt, geht überhaupt in den Wald.
Macht das.
Ja, nicht nur zum Pilze suchen.
Und vielleicht nicht nur in den Wald, geht auch auf Wiesen, geht auf Felder, macht irgendwas. Aber macht die Natur nicht kaputt. Ist auch ganz wichtig.
Und lasst es euch gut schmecken.
Genau.
Guten Appetit. In diesem Sinne, guten Appetit.
Ja, guten Appetit. Haut rein.
Vielen Dank, Tristan Jurisch. Und weil wir gerade mit Pilzedikt Tristan Jurisch gedanklich dauernd im Wald waren, denke ich an einen sehr schönen Sonntagsbrunch-Podcast mit Peter Wohlleben. Und seit ich ihm regelmäßig zuhöre, gehe ich ganz anders in und durch den Wald. Das tut mir sehr gut, kann ich also nur empfehlen. Der mit dem Wald spricht. Der Peter Wohlleben Podcast hier in der ARD Audiothek.
Der Sonntagsbrunch. Ein Podcast von MDR Sachsen.